Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Es ist der letzte Freitag im Monat und deswegen Film Blue Moon Zeit. Anna Wollner, die Filmfritzin, ist am Start.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist Selin Güngör und wir würden sehr, sehr, sehr gerne in den nächsten 2 Stunden mit euch über die Filme sprechen, die ihr gesehen habt, die Kinofilme in den letzten Wochen. Es waren nicht so viele, oder? Es war irgendwie ein Mauerkinomonat.
Ja, also ich habe in den letzten 3 Wochen, ich glaube, 50 Filme gesehen, aber ich war auf 2 Filmfestivals unterwegs, das gilt nicht. Aber es war, also, Fuck You Goethe 2 mit 4 Millionen, also wenn da heute nicht mindestens 10% von anrufen, um mit uns über den Film zu reden, weiß ich auch nicht.
Also wir können uns natürlich auch gerne streiten, immer wieder gerne, ne? Fuck You Goethe 2, Anna fand ihn nicht so super, ich fand ihn ganz okay.
Er ist unterhaltsam, ja, aber es ist halt auch irgendwie, es ist halt der Aufguss von einem Film, der sehr lustig war.
Wenn ihr das auch so seht oder wenn ihr das ganz anders seht, dann ruft doch jetzt einfach schon mal an unter 0331 70 97 110. Für jeden, der anruft, für jeden gibt es selbstverständlich auch was geschenkt. Die Filmkiste ist prall gefüllt und Anna Wollner weiß, was drin ist.
Sie ist mehr als prall gefüllt. Sie ist so prall gefüllt, dass Sachen von nächster Woche schon diese Woche an den Mann oder die Frau gebracht werden. Nämlich zum Beispiel wunderbare T-Shirts zu dem wunderbaren Film Alles steht Kopf, der Disney, beziehungsweise nein, der Pixar-Film, der nächste Woche rauskommt, in dem Gefühle die Hauptrolle spielen. Also nicht nur wie in einem Liebesfilm irgendwie es ans Herz geht, sondern echte Gefühle, nämlich Freude, Kummer, Wut und Ekel spielen in diesem Film die Hauptrolle. Da habe ich auch so einen kleinen süßen Wutball, der ist rot und den kann man so quetschen, wenn man ganz sauer ist, zum Beispiel wenn man einen schlechten Film gesehen hat. Dann habe ich immer noch, ich weiß auch nicht warum, es wird einfach nicht alle Sachen zu Ant-Man, zu Fantastic Four, zu Terminator, zu Mission Impossible. Welcher war es? Der 4., der 5.? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Bücher, DVDs, Soundtracks, Freikarten, also alles, was das Cineastenherz begehrt für euch. Einzige Bedingung, ihr müsst anrufen und mit uns über einen Film reden.
0331 70 97 110 ist die Nummer. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns über die Filme der letzten Wochen zu sprechen. Uns, das ist in dem Fall wie immer die Filmfritzin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend.
Selin Güngör ist mein Name. Und auch wenn wir uns streiten, ihr streitet euch vermutlich in erster Linie mit Anna Wollner. Ich werde versuchen zu schlichten und werde Händchen
das
halten.
Klingt ja so, als würde ich alles immer unfassbar furchtbar finden.
Naja, wir gucken mal. Hallo Willi.
Hallöchen.
Na hallo. Geht's gut?
Ja, hab gerade angefangen zu studieren, also ein bisschen kompliziert.
Ein bisschen kompliziert?
Kompliziert? Studieren ist kompliziert?
Naja, wir haben gerade die ersten Einheiten gehabt, das ist ein bisschen, aber egal. Geht ja um Filme, nicht um Studium.
Man kann auch Film studieren. Ja, aber du studierst ja was anderes, ich weiß.
Ja, genau.
Aber du hast es trotzdem ins Kino geschafft, was sich natürlich ehrt.
Ja, leider nur einen Film diesmal.
Aber gibt's da, wo du jetzt wohnst, auch Kinos?
Ich muss mal Stau fahren. Aber im Prinzip ja. Also hier nicht, glaube ich, direkt, aber Spandau ist vor der Tür.
Na dann. Dieses Spandau, von dem immer alle reden.
Da habe ich auch schon mal von gehört. Ich war, glaube ich, noch nie in Spandau im Kino.
Nee, ich auch nicht. Ich komme aus einer anderen Ecke eigentlich, aber gut.
Welchen hast du denn gesehen, Willi?
Ich habe eigentlich überhaupt nicht meine Musikrichtung, aber ich habe Straight Outta Compton gesehen.
Warum bist du denn dann da rein, wenn das überhaupt nicht deine Musikrichtung ist?
Weil ich mit ein paar Leuten rein bin, die totale Hip-Hop-Fans sind und ja, und ich Hip-Hop auch nicht abgeneigt bin. Also ich finde halt vielen Hip-Hop nicht so toll, aber ich dachte halt, das ist ein Film, also gehst du mal rein. Außerdem war es der einzige, in den ich so schnell reinkam und ich gehe ungern alleine ins Kino.
Es gibt nichts Schöneres, als alleine ins Kino zu gehen.
Ich habe das auch für mich entdeckt.
Das kommt immer irgendwie immer voll arm rüber, finde ich.
Nee, es kommt total cool rüber.
Naja.
Du brauchst einfach andere Leute nicht. Du sitzt ganz gechillt, alleine, total cool im Kino, hast dein Popcorn, hast dein Trinken und denkst so, Ihr Loser, ihr müsst immer mit Freunden gehen.
Ich war am Sonntag auch alleine im Kino und bin auch ganz schön schief angeguckt worden.
Aber du gehst doch, aber na gut, aber du gehst doch meistens sowieso zu hier Journalismus-Premieren.
Genau, also da treffe ich halt immer Kollegen, aber ich war am Sonntag ganz normal so richtig mit Karte kaufen und so. Das war total, hat sich komisch angefühlt.
Voll ungewohnt, oder?
Ja, ein bisschen. Und dann sitzen da fremde Menschen. Aber egal. Oh. Wie hat dir Straight Outta Compton denn gefallen?
Ich fand ihn gut, tatsächlich.
Warum?
Einfach, weil ich fand's halt total geil, weil hauptsächlich ist das ja wirklich, es ist ja wirklich fast eine komplette Biografie, die nur mit ein paar Sachen ausgeschmückt ist. Also es ist ja fast alles wirklich so passiert. Oder so gut wie alles. Und dafür fand ich ihn einfach total spannend und zwar in gewisser Weise total ausrechenbar. Also ich muss sagen, die Geschichte direkt kannte ich vorher nicht unbedingt. Aber und wusste halt sofort, was passiert, und die wurden wunderbar, ich fand die Schauspieler einfach wunderbar. Ab und zu war es auch nicht ganz so gut geschauspielert, aber ich fand es einfach, dass sie das wunderbar authentisch rübergebracht haben. Gerade diesen Jerry, glaube ich, hieß der, ne, der Manager.
Das ist Paul Giamatti gewesen, genau, der einzige richtige Schauspieler.
Aber der Paul Giamatti, der spielt doch immer solche Schleimbeutel, oder?
Ja, der hat lustigerweise in seinem letzten Film auch einen Musikmanager gespielt, von den hier in dem Love and Mercy, ja. In dem Bee Gees-Film.
Ja, also ich musste einfach sagen, ich fand ihn toll. Du hast gerade gefragt, wieso, du fandst ihn nicht gut?
Doch, aber ich hatte auch, also mir war der ein bisschen zu voll. Vollgepackt. Man hätte da eine wunderbare Miniserie draus machen können, weil ja einfach... 5 Charaktere, die Geschichte von 5 Leuten in 140 Minuten gepackt werden. Und ich kam auch raus und habe mich erstmal habe erstmal Claudi Kamit, unsere Rap-Expertin, angerufen und gefragt, erzähl mir nochmal die Geschichte von denen. Und dann habe ich mich ein bisschen durch Wikipedia geklickt. Also mich hat es wirklich tatsächlich inspiriert, mich ein bisschen mehr damit beschäftigen zu wollen, weil ich auch mit der Musik bis dahin so überhaupt nichts anfangen konnte. Aber ich habe auch am nächsten Tag auch erstmal schön das Album gehört.
Ja, ich auch. Das war bei mir genauso. Also ich muss sagen, eigentlich überhaupt nicht so meine Musikrichtung, aber irgendwie die ganze Zeit, als ich da im Kino saß und dann so dachte, die Musik kam, ich habe die ganze Zeit mitgewippt und irgendwie den Takt mit, und das war sofort, hat es mich halt mitgerissen, und es hat mir einen riesen Spaß gemacht, diesen Film zu schauen. Und was ich halt so toll finde, ist, dass dort halt nichts beschönigt wurde, sondern alles echt extrem gemacht wurde. Und was ich halt echt interessant fand, ich habe mir teilweise die Texte angehört und ich dachte so, stell dir mal vor, sowas würde jemand auf Deutsch singen, das wäre sofort auf dem Index oder würde gar nicht rauskommen.
Da war ich auch sehr froh, dass sie in der deutschen Version nicht auf die Idee gekommen sind, die Texte zu übersetzen.
Nee, die haben ja tatsächlich auch...
Aber die waren untertitelt, oder?
Ich weiß es nicht genau. Ist schon eine Weile her, ist ja auch schon eine Weile raus, der Film. Aber ich sag mal so, sie haben ja Originaleinspielungen genommen, ne? Also sie haben ja nicht die singen lassen, sondern die haben, oder rappen lassen besser gesagt, sondern das waren ja Originaleinspielungen vom Album.
Ja, aber das ist bei so Musikfilmen eigentlich normal, dass das so gemacht wird.
Ja, es gibt aber auch schlechte Musikfilme, da ist es nicht so. Und das finde ich halt, das ist auch noch ein Pluspunkt für den Film. Die Schauspieler haben wunderbar funktioniert. Oder es waren ja nicht direkt Schauspieler, aber obwohl doch, der Sohn von Ice Cube, der ja Ice Cube selbst gespielt hat, der ist ja wohl auch mehr oder weniger Schauspieler, ne?
Nee, also ich würde bei dem jetzt nicht sagen, der ist von der Straße weggecastet worden, das wäre ein bisschen albern, der ist eher aus dem heimischen Wohnzimmer weggecastet worden. Der hat richtig Schauspielunterricht bekommen, etc.
Aber hat der nicht schon in anderen Filmen so Nebenrollen gehabt?
Das kann sein, warte, ich guck mal kurz nach.
Ich glaube nämlich schon, dass er so ein bisschen Schauspiel zumindest macht. Ja, die anderen nicht unbedingt, aber ich fand, die waren alle total authentisch. Und ich glaube, das ist bei so einem Film einfach wichtig. Und das hat mir wunderbar gefallen. Also ich bin ein riesen Fan von diesem Film geworden, muss ich sagen.
Nee, also es ist tatsächlich sein erster Auftritt als Schauspieler.
Echt?
Ja.
Okay. Ja, aber ich finde halt einfach, also für mich war der Film... einer der besten Musikfilme, die ich je gesehen habe. Ich meine, ich habe auch Richie Guitar gesehen, und ich weiß nicht, ihr kennt den bestimmt, oder? Anna, du kennst den.
Richie Guitar?
Das ist der Film mit den Ärzten.
Nee, den kenne ich nicht.
Ernsthaft? Das ist deutsche nein, eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, es ist deutsche Musikfilmgeschichte, aber eigentlich ist der so schlecht, weil die alle die Schauspieler.
Also der ist von 1987.
Alter. Genau, und der ist mit den Ärzten und mit der Berliner Punkrock-Band Plan B.
Ah, ich habe zumindest davon gehört, sagen wir
genau,
mal.
Genau, und ja, der Film ist nicht besonders. Aber es spielen halt die Ärzte mit und ich als Riesenärzte-Fan, da muss man den halt gesehen haben. Und ja, nee, aber also der Film ist wirklich mit der, ich bin eigentlich nicht so ein Musikfilm-Fan und habe wenige gesehen, aber der ist wirklich gut. Und ich würde mir sogar nochmal angucken. Ich muss einfach sagen, der ist so Hammer, dass ich ihn einfach jedem empfehlen würde. Vor allem Leuten, die halt so was mit Dr. Dre Ice und Ice Cube anfangen können. Also nicht nur die Leute, die die Beats kaufen, ne? sondern auch die, was mit der Musik anfangen können und Leute, die generell einfach mal so interessiert sind an so geschichtlichen Sachen oder, sagen wir mal, wirklich passierten Stories. Und es ist ja im Prinzip nebenbei auch so ein bisschen diese Rassenfrage in Amerika, die geklärt wird, ne?
Das fand ich halt irgendwie fast schon erschreckend, dass der Film eigentlich wieder hochaktuell ist. Mit den Bildern, mit den Rassenausschreitungen in South Central LA Anfang der 90er, das sind ja eigentlich auch Bilder, die aus Ferguson sein könnten.
Ja, und wo ich muss sagen, ich war echt überrascht bei dem Film einfach. Ich weiß nicht, ob ich das spoiler, wenn ich von dem einen Polizisten rede.
Nee.
Dem besonderen Polizisten. Wo ich einfach, als wir das erste Mal aufgenommen haben im Studio.
Die Szene draußen vor der Straße?
Genau.
Nee, die ist im Trailer auch schon drin.
Ah, okay,
ich.
Gut, ich habe den Trailer nicht gesehen. Nein, aber ich war echt baff. Es wird nicht die ganze Szene im Trailer sein, deshalb sage ich mal so, ich war echt baff, wie krass das wirklich war. Eher als, was ist da der PC korrekt? Afroamerikaner? Mhm. Egal. Ihr wisst, was ich meine.
Ja, Afroamerikaner ist korrekt.
Gut, jedenfalls er als afroamerikanischer Polizist auch gleich total negativ eingestellt zu sein, sagen wir mal, afroamerikanischen Brüdern, also zu den anderen Afroamerikanern. Da war ich echt, dachte ich, Alter, wie geht denn, also ich war echt baff, dass das echt so der Fall war. Er wurde ja dann auch auf Englisch noch beleidigt als Verräter seiner Rasse, klingt blöd, das ist so doof verwendet. Also Verräter, ja, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Ja, wobei ich habe Ice Cube getroffen und auch seinen Sohn und den Schauspieler,
cool,
der Dr. Dre spielt in jungen Jahren. Und die haben halt auch tatsächlich erzählt, dass es heute noch so ist, wenn die irgendwie nur mal kurz Brötchen holen fahren mit dem Auto oder Zigaretten holen fahren oder sowas, dass die sich überlegen, was haben sie an? Ziehe ich mich noch um? Also ziehe ich irgendwie das Basecap aus? Ziehe ich den Hoodie aus? Weil die genau wissen, dass sie sofort an der nächsten Straßenkreuzung in eine Polizeikontrolle kommen, einfach nur, weil sie als junger Schwarzer im Auto unterwegs sind und ein bisschen teureres Auto natürlich fahren und halt irgendwie ein Basecap aufhaben.
Ach du Scheiße.
Und das ist halt schon irgendwie krass. Und das, finde ich, spiegelt der Film ganz gut wider.
Ja.
Er hat auch ein paar Schwächen. Ich finde ihn teilweise doch ein bisschen einseitig, weil er ja auch von Ice Cube und Dr. Dre produziert ist. Und sich ja auch der Manager zum Beispiel schon und die Familie von Eazy-E, also dem Bandmitglied, was gestorben ist, die haben sich schon von dem Film distanziert.
Echt?
Weil sie gesagt haben, das war alles ganz anders. Es ist halt schon aus einer
der
Sicht
Manager
erzählt.
Wird als ein totales, gut, es ist nach 22 Uhr als ein totales Arschloch dargestellt, ne?
Ja, und da gibt es ja eigentlich auch immer zwei Seiten von so einer Geschichte.
Genau, und er sagt selber, dass es nicht so war, oder?
Genau, er sagt, es war anders.
Ah, okay. Aber also im Prinzip ist es ja wahrscheinlich so gelaufen, also so in gewisser Weise, weil das werden sie sich ja wohl nicht ausdenken.
Ja, so oder so ähnlich.
Ja, aber er war auf jeden Fall wahrscheinlich auch ein Arschloch. Aber gut, das sind wahrscheinlich.
Die sind alle nicht ganz sauber. Also auch der andere, dem das Label gehört, der mittlerweile auch, ach, wie heißt der nochmal, der ständig im Knast sitzt, der jetzt auch gerade wieder im Knast sitzt.
Schuck?
Genau, der ja auch irgendwie bei den Dreharbeiten war und bei den Dreharbeiten irgendjemand mit dem Auto überfahren hat und deswegen jetzt schon wieder im Knast sitzt. Der kommt ja auch nicht so gut weg. Aber es sind irgendwie so alles Leute, denen ich nicht unbedingt im Dunkeln begegnen möchte.
Naja, es heißt ja auch nicht umsonst den Gangster-Rap, eben, ne? Also ja. Es kommt ja auch irgendwo her.
Ich muss einfach sagen, irgendwie, weißt du, was ich einfach toll finde an diesem Film? Und das ist einfach so spannend und so toll, dass ich zwar in gewisser Weise es komisch finde, solche Texte zu hören, aber in gewisser Weise auch befreiend, weil du sowas auf Deutsch niemals hören würdest. Gut, unter anderem klingt es auf Deutsch auch einfach scheiße, aber so Texte, die echt extrem sind, wo ich mich frage, in Deutschland werden die zwar gespielt auf Englisch, aber wenn sie auf Deutsch wären, wären sie sofort weg.
Naja, es stimmt so auch nicht.
Es gibt doch auch bestimmt Deutsch, also ich kenne mich dazu einfach zu wenig aus, aber es gibt doch bestimmt Deutschrap, der so ist, oder?
Also ich habe zumindest noch nicht so extrem gehört.
Naja, doch.
In anderer Weise extrem, also so, wenn wir zu Frauenarzt gehen oder so, stimmt schon. Aber ich war einfach geflasht von dem Film. Ich weiß nicht warum, aber ich war total geflasht von dem Film.
Okay, Willi, Straight Outta Compton. Nur dieser eine Film hat's im September bei dir geschafft auf die Liste.
Ja, dieses Jahr leider. Das war leider so schwierig mit Umzug und so. Das ging leider nicht anders.
Aber jetzt bist du ja da angekommen, wo du ankommen wolltest, oder?
Genau.
Und hast im Oktober ganz viel Zeit, neben der Lernerei auch ins Kino zu gehen.
Genau. Oder jetzt noch mal ein bisschen.
Willi, vielen Dank für deinen Anruf.
Jo, bitte.
Mach's gut.
Tschüss.
Jo, bis dann. Ciao.
Willi völlig geflasht von Straight Outta Compton. Wer hätte das gedacht? Habt ihr den Film auch gesehen? Habt ihr andere Filme gesehen? Wer hat denn eigentlich We Are Your Friends gesehen? Wo sind denn die ganzen Zac Efron-Fans hier? Wo sind denn die ganzen Disney-Teenies abgeblieben? 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesen Film Blue Moon. Und jetzt haben wir Roland in der Leitung.
Hallo.
Hallo, guten
Hallöchen,
Abend.
Servus, grüß Gott.
Hallo. Also jetzt hätte ich ja fast Lust, über Richie Guitar zu reden, nachdem
oh, nee.
Der gerade so...
Bitte aber nicht.
Ich glaube, ich muss mir den auf VHS besorgen und angucken.
Den gab es mal im 1-Euro-Shop, glaube ich, für den bekannten Euro. Und der ist erstaunlich gut für damals und retrospektiv, bis auf dieses komische Nena-Konzert, was die da so 5 Minuten lang zeigen.
Aber 1987, ich glaube, da habe ich...
Ich glaube sogar 85.
Oder bei IMDb steht rausgekommen 87, aber vielleicht in Amerika, ja, oder 85. Da war ich 1, da habe ich... Mhm. Noch nicht mal das Dschungelbuch im Kino geguckt.
Ja, da war ich 2, aber das ist auch, den guckt man dann halt später, wenn der irgendwann mal nachmittags, sonntags in der ARD da so gelaufen ist und dann fand man den als 10-Jähriger gut und 10, 20 Jahre später ist er immer noch gut.
Ich werde versprechen, ich werde ihn gucken, ich versuche ihn zu bekommen. Ich werde jetzt sofort parallel auf diversen, ich guck mal, ob ich ihn finde.
Gut, Roland, dann lass uns beide doch mal, während Anna sucht, mit Everest anfangen, den du gesehen hast.
Ja, Everest, ich bin so ein bisschen zwiegespalten von dem Film. Ich habe... Ich glaube, das ist der erste Film, wo ich seit längerer Zeit der Meinung bin, den hätte man irgendwie länger schneiden sollen. Mhm. Weil die Sprünge in dem Film an manchen Szenen sehr, sehr hektisch sind und dann sind sie auf einmal 2 Stunden weiter. Und eigentlich war der Film gut. Eigentlich bin ich extrem fasziniert, wie die den wohl gedreht haben. Und ich bin trotzdem mal so ein bisschen zwiegespalten, weil ein paar Sachen dann doch... Das Ende war nicht so geil, ein paar Sprünge waren zu schnell und als halbfarbenblinder Mensch habe ich meistens nicht erkannt, welche Person da gerade im Schnee lag und welche gerade wieder aufstand.
Das ging, glaube ich, selbst Menschen, die alle Farben auseinanderhalten können, so. Ich hatte 2 extreme Probleme mit dem Film. Das erste Problem war wirklich, dass ich irgendwann im Schnee konnte ich nicht mehr sagen, wer rutscht da jetzt gerade in die Felsspalte und wer nicht. Das war dann so 5 Minuten später immer im Ausschlussprinzip, der war lange nicht mehr zu sehen, vielleicht ist der gerade gestorben. Und das zweite Problem, was ich so ein bisschen hatte, also ich kannte die Geschichte vorher, weil ich das Buch gelesen habe von John Krakauer in eisigen Höhen. Aber mir war das Schicksal von denen so dermaßen egal, weil ich dachte, ihr habt $65.000 bezahlt, um auf den Mount Everest zu steigen. Es ist ein riesengroßes Risiko, bei dem man damit rechnen muss, drauf zu gehen. Und wenn ihr es tut, sorry, aber da habe ich kein Mitleid.
Ja, es ist, also die Grundkonstellation bei Everest-Besteigern kapiere ich bis heute nicht. Es ist eine Sache, die definitiv keinen Spaß zu machen scheint, viel Zeit kostet, viel Geld kostet, total lebensgefährlich ist und selbst wenn man nicht umkommt, es immer ungesund ist.
Ja.
Und naja.
Aber es ist ja der Kick dieser Extremsportarten, ne? Also ich bin ja auch aus dem Kino rausgekommen und dachte so, sag mal, die sind doch alle bekloppt, die haben sie doch nicht mehr alle. Dann habe ich mit jemandem drüber gesprochen und der meinte halt auch so, naja gut, aber wenn du zum Beispiel Extremtaucher bist oder sowas, das ist halt einfach dieser Kick, es geschafft zu haben, diese Extremsport oder dieses Freeclimbing, wo sie da nicht ganz so hoch,
ja, also
aber
kann,
ohne
also
Sicherung.
Ich kann das schon verstehen, warum Menschen das machen. Aber ich habe halt irgendwie in jedem Katastrophenfilm, also es ist ja eigentlich ein Katastrophenfilm, ist diese Katastrophe, die es gibt, meistens nicht selbst gewählt, sondern es ist ein Erdbeben, es sind Außerirdische, keine Ahnung. Es ist irgendwas, was von außen eingreift. Aber diese Grundsituation, da sind 10, 15 Leute, die auf den Berg hochgehen und das ist ihre eigene Entscheidung. Und dann hinterher zu jammern, dass nicht alle wieder runterkommen, denke ich mir so ein bisschen, ja, sorry, aber hättet ihr euch vorher überlegen können.
Aber dann muss es dir ja beim Buch auch so gegangen sein.
Ja, das Buch hat nochmal eine andere Sicht. Also dieses, ich finde, das taucht im Film, kommt im Film auch nur am Rande auf. Also ich habe unglaublich lange gebraucht, um zu kapieren, dass der eine tatsächlich auch John Krakauer ist, der damit hochgeht. Und habe das Buch auch, ist schon relativ lange her, wann ist das rausgekommen? Ich glaube Anfang der 2000er, da habe ich das gelesen. Das ist, der hat ja auch Into the Wild geschrieben. Und im Buch ist das nochmal so ein bisschen anders gedreht. Aber hier wirklich dieses Problem, du hast zu viele Figuren, von denen wirklich zu viele einfach immer wieder nur ganz kurz auftauchen. Also wer da alles dabei ist. Also Jason Clarke natürlich als Bergführer. Dann die Rolle von Jake Gyllenhaal, die unglaublich klein ist. Von den Frauen mal ganz abgesehen. Da gibt's ja zwei, also Robin Wright und Keira Knightley, die ja gefühlt nur dreimal kurz am Telefon weinen dürfen, weil ihre Männer verschollen sind. Ich habe da echt irgendwie so mit drin gesessen und gedacht, ja, mir ist kalt, die Bilder sind toll, diese Hubschrauberfahrten, Flüge, das ist alles schon spektakulär, auch im IMAX, aber die Geschichte ist mir total egal.
Hattest also du denn Mitgefühl,
zwei Figuren,
Roland?
Mit denen ich Empathie hatte.
Ah, ja,
also
okay.
Einerseits Robin Wright, im Gegensatz zu Keira Knightley, obwohl ich eigentlich Keira Knightley mag, aber Robin Wright, die Figur, die hat es irgendwie geschafft, Empathie zu erregen. Und der Postbote noch irgendwie.
Ja, aber beim Postboten habe ich so ein bisschen das Problem, dass der ja eigentlich
schuld ist,
einen relativ großen Teil der Verantwortung trägt, dass das, weil das überhaupt in die Hose gegangen ist, weil die wegen ihm, weil er noch unbedingt hoch wollte, ich meine, es war ja sein zweiter oder dritter Versuch, kann ich auch verstehen, wenn man irgendwie zweimal bis knapp vor den Gipfel gekommen ist, dass man dann beim dritten Mal wirklich hoch will, aber wegen ihm hat das Ganze ja länger gedauert und die waren ja schon, es war ja schon viel später als 14 Uhr.
Also nicht wegen ihm, sondern wegen dem Bergführer, der sich auf den Scheiß eingelassen hat.
Ja, aber das ist ja dann auch seine Verantwortung, deswegen ist er ja Bergführer, ne? Also er hätte halt einfach rigoros sagen müssen, nee, du.
Ja, deswegen finde ich, dass der schuld ist und nicht der Postbote, der unbedingt nochmal hoch wollte.
Okay.
Ja, ist natürlich da immer schwierig, irgendwie auch von Schuld zu reden, weil runtergeschafft haben sie es beide nicht. Und das ist jetzt, also das ist auch kein Spoiler, weil das ist ja, beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Aber wie viele sie da dann halt irgendwie noch mit reingezogen haben, also wenn man auch irgendwie überlegen muss, diese Suchtrupps oder diese Rettungstrupps, die dann los sind in diesem Wetterumschwung, die ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt haben, um da zwei Leichtsinnige vom Berg runterzuholen. Und das hatte ich, also ich habe mich teilweise über die Figuren im Film richtig aufgeregt. Auch also hinterher viel mehr als während des Films, weil da war mir einfach nur kalt.
Aber
hinterher habe ich die Story noch gelesen und fand dann da, dass ich mich ein bisschen drüber aufgeregt habe. Im Film eher nicht. Im Film fand ich, es waren für die zwei Stunden Spielzeit nicht kurz, aber also mein schlimmstes Beispiel war irgendwie die Japanerin, wo ich die ganze Zeit jetzt nicht gewusst habe, ist die tot, lebt die und dann immer kurz eingeblendet und sie ist tot. Nee, sie lebt. Nee, sie ist jetzt doch tot.
Das war dann relativ. Die lag ja am Ende mit Josh Brolin da rum, ne? Weil das war nämlich auch mein Problem. Ich habe die teilweise wirklich aus den Augen verloren. Und ich wusste dann irgendwann, okay, Jake Gyllenhaal hat eine rote Jacke an, Jason Clarke eine blaue und der Postbote eine gelbe. Ob das jetzt von den Farben her stimmt, weiß ich gar nicht mehr. Aber das war dann tatsächlich irgendwie. War es mir zu neblig auf dem Berg.
Aber ging es euch nicht auch so, dass ihr irgendwie unglaublich viel gelernt habt? Also
ich habe für mich gelernt, dass ich nie den Mount Everest besteigen werde.
Naja, meint abgesehen davon, aber halt auch so, wie sich eben Sauerstoffmangel auswirkt und woran man denken muss. Und ich finde, die haben das auch wahnsinnig authentisch dann rübergebracht, wenn sie dann mit ihren Angehörigen telefoniert haben oder überhaupt geredet haben, wie sie dann da wirklich diese Schnappatmung und kurzatmig waren und so. Da habe ich tatsächlich mitgelitten, weil ich halt immer mitatme, wenn ich irgendwas sehe. Und da dachte ich so, oh Leute, holt mal bitte wieder Luft. Ich krieg ja gleich einen Anfall im Kino. Fandet ihr nicht?
Also ich hatte dieses Anfallgefühl hatte ich fast schon teilweise mehr bei der Telefonrechnung mit dem Satellitentelefon als bei.
Was war denn, wie viel $100 hat da eine Minute gekostet?
Eine 25 glaub, Dollar die Minute.
25 Dollar die Minute.
Genau. Ja, das stimmt. Ja, okay, es war 1996. Aber was ich dann irgendwie noch so ein bisschen. Wenn man sich diesen Tag mal anguckt, auf dem Mount Everest sind viel mehr Leute ums Leben gekommen an dem Tag, als im Film gezeigt werden. Und das blendet der Film halt so komplett aus. Also diese ganze Geschichte mit den Sherpas, die ums Leben gekommen sind. Dann gab's noch eine Gruppe indischer und eine Gruppe japanischer Bergsteiger. Und das findet halt im Film einfach alles nicht statt.
Bei den Sherpas habe ich noch ein anderes Problem gehabt. Einerseits, dass die komplett irgendwann nicht mehr aufgetaucht sind und ich habe ihn in der deutschen Synchro gesehen und du hast dauernd Rajesh Kutrapali als von Big Bang als Sherpa und das geht nicht.
Oh Gott.
Ja, das stimmt leider.
Der Quoten-Inder-Synchronsprecher. Oh, genau. Das ist ja böse. Nee, ich habe ihn auf Englisch
gesehen. Da kommt auch keine Empathie auf, weil man genau weiß, das ist eine künstliche Figur, das funktioniert nicht.
Der hat aber nicht alle gesprochen, oder?
Der war der einzige Sherpa, der, glaube ich, groß Text
hatte.
Ah,
okay, gut. Ja, aber...
Also, Roland, bereust du es, dass du in dem Film warst?
Also, er war optisch cool und die Story war auch toll und es war einerseits faszinierend, aber also ich bereue es nicht. Der einzige Film, der an dem Abend im selben Kino lief, wäre Fuck You, Goethe 2 gewesen und darauf hatte ich keine Lust. Deswegen war es schon richtig, aber... keine Ahnung, ich habe das Gefühl, man hätte mehr draus machen können und vielleicht gibt es irgendwann einen Director's Cut, der 3,5 Stunden ist, der das Ganze besser darstellt.
Lies mal das Buch In eisigen Höhen.
Ich habe mal einen Artikel über das Ganze gelesen. Da gab es irgendwann mal im Spiegel oder im Stern so einen 4-Seiten-Artikel. Der hat mir sehr, sehr viel schon gebracht und ich hatte überlegt, dann das eine, da gibt es ja wohl 2 Bücher zu, eins der beiden dann zu lesen.
Also ich habe In eisigen Höhen damals gelesen und fand es auch richtig toll, weil es nochmal natürlich viel intensiver ist als der Film. Ich wollte es mir auch nochmal jetzt durchblättern.
Roland, du hast ja noch einen anderen Film gesehen, Dating Queen nämlich. Da müssen wir aber nach den Nachrichten drüber sprechen, wenn das für dich okay ist.
Kann ich mitleben.
Alles klar. Und wir müssen noch kurz über die Dreharbeiten sprechen.
Und wir müssen noch über die Dreharbeiten von Everest sprechen. Mein Gott, so viel zu tun. Roland, bleib einfach dran, okay?
Ja, bis nachher.
Bis gleich.
Fritz. Blue Moon.
Der Film Blue Moon ist da. Letzter Freitag im Monat. Die Filmfritzin Anna Wollner ist am Start.
Einen wunderschönen guten Abend.
Mein Name ist Selin Güngör und ich musste leider gerade eine wilde Diskussion über den Film Everest rüde unterbrechen, denn die Nachrichten standen an. Roland ist immer noch in der Leitung. Wir haben uns gerade intensivst über Everest unterhalten und es kam auch die Frage auf oder so die Überlegung, wie das bei den Dreharbeiten eigentlich gewesen sein muss. Denn nochmal kurz, um alle mit ins Boot zu holen. Everest, ein Film über den Mount Everest, eine Bergsteigerexkursion auf dem höchsten Berg der Welt. Und da hat man ja dann Höhenkrankheit. Ne? Also das, was Taucherkrankheit ist, gibt's dann da eben oben auch. Sauerstoffmangel und Druck und tralala hopsasa. Und die Schauspieler, fand ich persönlich, haben das wahnsinnig authentisch rübergebracht, diese Kurzatmigkeit, die man da hat.
Und jetzt werde ich dich auf den Boden der Tatsache zurückholen.
Alles Studio, alles gefaked.
Alles Studio, alles, ne, nicht alles, aber gerade die Gipfelszenen sind in Rom gedreht
in Rom,
worden.
Natürlich.
Also die haben, ich habe mit dem Cast und dem Regisseur drüber gesprochen, die waren alle da, die sind alle zum Mount Everest, die waren natürlich nicht alle oben, sondern haben es, glaube ich, bis ins Basislager geschafft. Und aber um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, haben sie das gemacht und es wäre halt einfach total ungesund gewesen, 6 Wochen im Basislager einen Film zu drehen. Also nicht nur für die Schauspieler, sondern für das ganze Team drumrum. Deswegen hat man relativ viel der Bergszenen in den Dolomiten gedreht, also irgendwo zwischen Österreich und Italien, und hat tatsächlich das Basislager, ich glaube, in Rom nachgebaut und dann noch in den Pinewood Studios in London und da halt vor Greenscreen gearbeitet. Und weil natürlich in einem Studio der Schnee relativ schnell schmilzt, weil es da ja viel zu heiß ist mit den ganzen Scheinwerfern etc., war das kein normaler Schnee, sondern irgendwie so mit so Salzkristallen versetzt, was unglaublich schmerzhaft gewesen sein muss bei den Dreharbeiten, weil die natürlich gerade in den Szenen, in denen es windig ist, den Schnee die ganze Zeit ins Gesicht kriegen und die ganze Zeit halt irgendwie so Salzkristalle im Gesicht und im Bart hängen haben. Und Jake Gyllenhaal zum Beispiel, dem ist bei den Außenaufnahmen fast ein Ohr abgefroren, weil er irgendwann mal dachte, er muss jetzt einen auf Helden machen und hat seine Mütze ausgezogen. Und damit es keinen Anschlussfehler gab, musste er den ganzen Tag ohne Mütze drehen. Und da hat er dann irgendwie hinterher ein blaues Ohr gehabt.
Also gerade bei Jake Gyllenhaal hätte ich jetzt erwartet, dass die nur seine Szenen am richtigen Everest gedreht haben und alles andere im Studio, weil Jake Gyllenhaal ja gern dazu neigt, seine Lebenserwartung mit einem Film um 2-3 Jahre zu verkürzen.
Das stimmt, aber ich glaube, da macht keine Versicherung dieser Welt mit.
Der ist aber schon älter als 27, oder?
Jake Gyllenhaal ist 33.
Ah, okay, alles klar.
Ja, ja, also das war ja Heath Ledger, sein guter Freund, der hat ja geschafft. Aber
Club nee, 27 wird er also nicht mehr beitreten.
Nee, aber Jake Gyllenhaal ist schon so ein, ich hab mal so eine, es gibt doch so einen Outdoor-Typen, irgend so ein Neuseeländer, der immer mit irgendwelchen Leuten, es kommt irgendwie auf D-Max oder sowas, so ein Outdoor, so eine Stunde Outdoor-Survival macht. Und der war mal irgendwie mit Jake Gyllenhaal in Island unterwegs. Und das habe ich, weil ich irgendwie ein kleines Fable für Jake Gyllenhaal habe, mal geguckt. Also Jake Gyllenhaal ist schon irgendwie, bei sowas macht er mit. Und er hätte wahrscheinlich auch auf dem Mount Everest gedreht, wenn man ihn denn gelassen hätte. Aber man hat...
Aber immerhin, wenn sie wirklich auf dem Basislager waren, wenn auch nur für, also nicht für 6 Wochen, sondern aber trotzdem. Also ich meine, da ist die Luft ja schon so dünn. Ich meine, wie hoch ist das? Ich habe jetzt die Zahlen nicht mehr im Kopf. Fünf? Vier?
Ich glaube 6 oder sowas. Also ich glaube, der Gipfel ist 8.800 und ein paar zerquetschte. Ich glaube 8.848 oder sowas.
Ja.
Und das Basislager ist halt dementsprechend weiter unten. Und die waren auch ein bisschen wandern, klingt auch irgendwie beim Everest so ein bisschen doof. Sie waren da ein bisschen unterwegs, aber ja, sie haben tatsächlich dann, sind ausgewichen. Aber ich finde, man sieht's dem Film nicht an, dass es im Studio entstanden ist.
Das
zu
stimmt.
Teilen.
Das stimmt.
Ja, ein bisschen Sturm sieht schon nach CGI aus, aber.
Ja, aber zum Beispiel, dass das Basislager halt komplett im Studio nachgebaut wurde, das finde ich, sieht man nicht.
Nee, das wäre mir nicht aufgefallen.
Und da war es ja auch ganz schön windig.
Okay, können wir Everest an dieser Stelle für uns drei zumindest gerade abhaken?
Selbstverständlich.
Okay, Roland, ja. Dating Queen, ich überlasse dich mal, Anna, ich bin da raus.
Ja, zweitbester Film des Jahres.
Oh Gott.
Ich muss kurz klatschen.
Nach Kill Your Friends, den ihr wahrscheinlich immer noch nicht gesehen habt.
Nee, er lief in Toronto, aber ich habe gedacht, der kommt eh bald bei uns ins Kino, da muss ich nicht in Toronto gucken. Aber großartiger Film, oder?
Hammer. Also ich war, glaube ich, mal, einmal war ich so 10 Sekunden enttäuscht bei diesem, weiß ich nicht, Truth or Dare Spiel mit den Stepford-Frauen da. Wo sie in ihrem Comedy-Programm das Ganze nochmal viel drastischer dargestellt hat als im Film.
Diese Babyshower, oder?
Genau, in dieser Babyshower. Das war so der einzige Moment, wo ich kurz enttäuscht war, ansonsten Hammer.
Ich muss gerade überlegen, ich versuche mich an die Szene zu erinnern. Das ist das, wo sie, reden Sie da über irgendwelche Sexpraktiken?
Da geht es darum, erzählt mal jeder bitte ein Geheimnis aus seinem
Leben. Ah ja, genau,
Leben.
Genau. Nee, wir haben ja so in einem anderen Film eine ganz ähnliche Szene gesehen, deswegen, aber ich finde, sie trifft es halt auch selbst in dieser Szene auf den Punkt, weil ich glaube, so amerikanische, weiße Mittelschicht, Suburbians, Babyshowers laufen genauso ab.
Babyshower sind Babypartys für alle, die des Englischen nicht so mächtig sind.
Gibt es dafür einen deutschen Begriff?
Nee, Babypart, naja.
Gibt es das in Deutschland überhaupt?
Jein, ja. Ja,
so halb.
So halb.
Okay, hätten wir das geklärt. Also, ich kenne es nur aus Filmen, aber...
Im Comedy-Programm erzählt sie dann halt stattdessen, wie sie besoffen sich von einem Taxifahrrad fingern lassen, was nochmal fünfmal drastischer ist als das, was sie da erzählt.
Ich muss unbedingt ihr Comedy-Programm anfangen zu gucken.
Ansonsten wirklich Hammer. Bin auch verdammt froh, den im Original gesehen zu haben. Und der Titel Dating Queen geht halt auf Deutsch gar nicht, wobei das ja nicht mal deutsch ist, aber das Problem gibt es ja öfter. Und Trainwreck trifft es halt so viel besser. Und keine Ahnung, also ich glaube, Komödie im Kino hat mich seit Hangover nichts mehr so geflasht. Seit Hangover 1.
Ich überlege gerade.
Ich überlege gerade, ob ich wirklich von einem anderen Stern komme oder so.
Vielleicht hast du einen anderen. Nein, aber ich glaube, du wirst jetzt wieder mit den Augen rollen. Ich glaube, in ganz, ganz viel spielt wirklich damit rein, in welcher Sprache man diesen Film guckt. Es fängt wirklich beim, also ich glaube wirklich eine meiner Lieblingsszenen in dem Film, abgesehen vom Ende, von der Cheerleading-Liebeserklärung, wo ich jetzt noch eine Gänsehaut kriege, nur wenn ich daran denke, auch wenn es eigentlich total albern ist. Aber eins, der große, ich glaube, ich habe es im letzten Moon schon erzählt, als sie mit ihrem Leben aufräumt, rauskommt und den Penner vor ihrer Tür diese Box mit der Bong und mit dem Alkohol in die Hand drückt und er so ganz trocken sagt, ah cool, was zu rauchen, was zu trinken und ein neues Zuhause. Großartig.
Ja, vielleicht noch eine größere Box in der Szene wäre cool gewesen, aber die Nummer war an sich großartig.
Und es ist...
Also ein Karton wäre zu klein zum drin wohnen, selbst für...
Ja, natürlich, aber es ist halt doch allein diese Ironie dieser Figur, die als Running Gag immer wieder... Wie oft sieht man die? 4, 5 Mal? Mhm. Die ja quasi wie so ein griechischer Chor ihr Leben kommentiert. Und dann auf einmal Teil davon wird. Ich finde, es ist wirklich für mich das perfekte Beispiel für eine Komödie, die von vorne bis hinten funktioniert, auch wenn sie ein paar Längen hat in der Mitte zum Beispiel. Aber es ist halt wirklich so ein Film, der in der deutschen Synchro an Folter grenzt.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das so schlimm sein kann. Ich habe auch die ganze Zeit so Szenen wie die Cheerleader-Sache oder das, wo sie am Laufband ist. Das kann man ja nicht durch Synchro kaputt machen.
Nee, aber du kannst, glaube ich, in den Dialogen, in denen es dann wirklich um Wortwitz geht, was man ja allein schon beim Titel so wunderbar großartig kaputt gemacht hat, das kannst du, glaube ich, also ich habe den deutschen Trailer gesehen und da hat kein Witz funktioniert.
Okay.
Also vielleicht gucken wir ihn uns mal noch einmal auf Deutsch an. Und Celine, du nochmal auf Englisch mit Untertiteln, weil ich muss zugeben...
Ich kann Englisch, also...
Nee, also ich
brauche jetzt keine Untertitel unbedingt.
Aber ich habe auch beim zweiten Mal gucken noch mehr gelacht als beim ersten Mal, weil ich viel mehr Gags mitgekriegt habe überhaupt.
Also es gab so ein, zwei Sachen, wo ich wahrscheinlich auch der Meinung bin, das muss ich nochmal gucken. Also speziell diese Szene, wo sie dann plötzlich auf der Fähre landet. Da habe ich so eine Sekunde nicht aufgepasst und dann waren wahrscheinlich 12 Gags weg. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man diesen Film schlecht findet.
Naja, ich bin das lebende Beispiel. Also ich finde ihn halt schlecht. Und ich überlege sogar, ob er meine Gurke des Jahres wird.
Echt?
Ich habe mich so gelangweilt. Wirklich.
Oh nee, bei meiner Gurke.
So öde.
Dating Queen wird in meinen Top 10 dieses Jahr definitiv auftauchen. Ich weiß nicht, ob es in die Top 3 schafft. Aber
dann bin ich so spät im Jahr schon überzeugt, dass es in meinen Top 3 bleiben wird.
Ja, das... weiß ich noch nicht.
Okay,
aber ist ja noch ein bisschen hin. Ist ja noch ein bisschen hin, aber ich überlege jetzt, ich war gerade, mein Monitor wurde hier gerade dunkel und ich dachte, oh Gott, was ist passiert? Aber ich, ich würde mal sagen, in der Top 5 wird er sein. Weil es einfach, ich habe, glaube ich, in diesem Jahr im Kino noch nicht so gelacht wie hier.
Ich möchte jetzt gerne, dass Laura anruft, damit ich mit ihr wieder über Dating Queen lästern kann. Laura, 0331 70 97 110, bitte ruf doch an. Bitte. Und Laura hat außerdem Fuck You Goethe gesehen, garantiert. Roland, vielen, vielen Dank für deinen Anruf.
Gern geschehen.
Vielen Dank.
Liebe Grüße.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ja, ciao.
Wir sollten an dieser Stelle vielleicht kurz mal sagen, dass das nächste Mal nicht der letzte Freitag im Monat sein wird, weil du im Urlaub bist, oder?
Das ist absolut richtig.
Und ich möchte dich jetzt nicht in die Pfanne hauen.
Nein.
Aber ich hau dich jetzt mal kurz in die Pfanne. Das nächste Mal Film Blue Moon wird sein, jetzt muss ich selber nachgucken.
Soll ich dir helfen?
Ich glaube am 6. November, kann das sein?
Das ist richtig.
Ah, yes. Da kann ich. Was für ein Zufall.
Das ist ein Ding. Also nächster Film Moon, erster Freitag im Monat. Anna trinkt sich jetzt auch gerade mal in ihr Handy ein. Wie schön.
Ja.
6. November, nächster Film Blue Moon.
Steht schon drin.
Nach wie vor könnt ihr anrufen unter 0331 70 97 110. Vielleicht erwähnen wir das auch zu wenig. Jeder, der anruft und mit uns redet, der bekommt auch etwas geschenkt aus der großen Filmkiste. Anna hat da immer so Merchandising-Kram und auch ein paar Freikarten fürs Kino. Was hast du vorhin erzählt? Ant-Man ist noch was da.
Alles steht Kopf.
Alles steht Kopf.
Der neue Pixar-Film, der nächste Woche ins Kino kommt. DVDs von Filmen, die letztes Jahr so ins Kino kamen, wie zum Beispiel The Effort, eine wunderbar schöne romantische Liebeskomödie mit Daniel Radcliffe in der Hauptrolle. Ich habe Freikarten zum Beispiel von Sicario, der kommt nächste Woche ins Kino, einer der besten Drogenthriller der letzten Jahre mit Emily Blunt, Josh Brolin und Benicio del Toro von Denis Villeneuve. Das ist der Typ, der Prisoner gemacht hat und Enemy. Das war dieser Film mit Jake Gyllenhaal in der Doppelrolle, wo am Ende die Spinne auftaucht.
Ich überlege nur gerade, Josh Brolin war doch gerade erst auf dem Everest.
Wie ja, Jake Gyllenhaal auch.
Mein Gott, das ist ja völlig verrückt.
Ja, der hat Sicario danach gedreht. Also er kam quasi gerade runter vom Berg und ist dann
in die Wüste.
In die Wüste. An die mexikanisch-amerikanische Grenze, um Drogenschmuggler dingfest zu machen.
Also, die Kiste ist prall gefüllt. Ihr könnt einmal reingreifen quasi. 0331 70 97 110 ist die Nummer. So, und jetzt reden wir endlich mit Nick aus Charlottenburg. Hallo.
Jo, hi.
Hallo.
Du hast 3 Filme gesehen, die in diesem September relevant waren und sind.
Genau.
Womit möchtest du beginnen?
Ist mir eigentlich egal. Also ich würde vielleicht mit Fuck You Goethe anfangen und dann, also uns steigern, würde ich mal sagen.
Okay.
Ah, da höre ich doch schon leichte Skepsis raus.
Dann leg mal los mit Fuck You Goethe.
Ja, also Fuck You Goethe war ich glücklicherweise mit ein paar Kumpels drin, die hatten ganz gut was getrunken, deswegen war es im Endeffekt dann ganz lustig. Allerdings hat man meiner Meinung nach vor allem zu sehr gesehen, dass man damit eben Geld machen wollte. Also ich fand ein bisschen viel Merchandise-Zeug drin, so McDonald's und so ein Zeug hat man immer ganz fett in Ding gesehen und ja, storytechnisch war das jetzt auch nicht das ganz große Ding. Also es war eben, wie vorhin schon gesagt, war es eben mehr so der erste Teil und ein paar andere Gags noch dazu oder so. Also es gab Teile, an denen konnte man lachen, fand ich, aber es war einfach nur, für mich war es so ein bisschen, die haben vor allem am Anfang die ganze Zeit einen Gag nach dem anderen rausgehauen und irgendeiner sitzt dann halt mal.
Das Gefühl hatte ich auch.
Genau, das war mein Ding. Und was ich noch, was ich persönlich jetzt nicht so geil fand, war der Schnitt, der war mir viel zu schnell. Also
ja.
Der war echt richtig, also ich weiß nicht, ob der Cutter irgendwie auf was für eine Droge der war, aber der war mir echt zu schnell, weil das ging die ganze Zeit zack, 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 zack. Und
vor allen Dingen am Anfang, oder?
Ja.
So die erste halbe Stunde, da dachte ich auch genau. So, mein Gott, komm nochmal wieder runter.
Ja, da ist man dann so verwirrt, dass man nicht selber erstmal nicht merkt, dass nur jeder fünfte Gag funktioniert, glaube ich. Aber mir war das auch zu hektisch einfach. Wo hast du denn herzhaft gelacht? Weißt du es noch?
Also es war wahrscheinlich eher mehr bei diesen Slapstick-Dingern, die gefallen mir besser. Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht mehr so genau, ich war am ersten Wochenende gleich, also es ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber es war eben bei diesen Slapstick-Dingern auf jeden Fall. Mhm. Wo ich dann halt auch mal gelacht habe.
Für mich ein Gag, der immer noch funktioniert, Katja Riemann, die am Klebstoff schnüffelt.
Ja, gut, das.
Aber das fand ich im ersten schon großartig.
Ja, und das Ganze mit Uschi Glas fand ich auch nicht so schlecht. Dieses Explodieren und so. Fand ich ganz ansprechend.
Und dann fand ich, weil es eigentlich schon wieder zu böse war, diese Bibi und Tina Verarsche, als die beiden Jungs auf dem Elefanten sitzen. Aber eigentlich ist es eigentlich nur lustig, wenn man weiß, dass Max von der Gröben auch bei Bibi und Tina mitspielt.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Da ist der Gag dann halt schon gut. Aber der war halt auch schon im Trailer. Ich fand, die besten Gags waren sowieso alle schon im Trailer.
Das ist ja leider oft so.
Wie das meistens so ist, ja. Na gut, also Fuck You Goethe, nicht so der Renner, Nick.
Aber ich frage mich, wo kommen die 4 Millionen her, wenn ganz viele rauskommen und sagen, ja.
Warte, ich zitiere kurz fritz.de. Isabel schreibt nämlich auf fritz.de, auf jeden Fall Fuck You Goethe, Elias, einfach sexy. Da hast du deine Erklärung. Tomate schreibt, Fuck You Goethe, einfach klassisch, schon zweimal gesehen.
Aber Ute schreibt, tja, werd mir den Film nicht angucken, flach irgendwie.
Aber Ute, du kannst doch gar nicht wissen, ob er flach ist, wenn du ihn gar nicht gesehen hast. Dann geh dir Mount hier Everest angucken, da ist
der
gar
ist
nichts
hoch,
flach.
Ne? Ja.
So,
das war ganz schön
nach
flach.
Diesem flachen Gag geht's weiter, Nick. We Are Your Friends.
Ja, fand ich besser als Fuck You Goethe.
Danke.
Auch wenn ich ihn jetzt im Allgemeinen nicht, also ich würde mal sagen 6 von 10 oder so. Also er war nicht kacke. Aber er war jetzt auch nicht der Überbrüche. Vor allem, also die erste halbe Stunde war im Prinzip ein zusammengetackertes Musikvideo, also irgendwie zig Musikvideos hintereinander. Und dann hat man halt probiert, nochmal Story reinzuhauen. Es war auch bei Fuck You Goethe auch, haben sie am Ende dann nochmal probiert, die letzte halbe Stunde irgendwie nochmal Story reinzutun, das noch als Nachwuchs. Und Zac Efron, wenn man ihn mag, ist es, glaube ich, also für die Leute, die Zac Efron mögen, ist es schon ein Muss, da reinzugehen. Und so, also ich fand den Twist fand ich auch nicht schlecht. Mit dem, wie ist dieser Typ, der dann in dem Pool und so.
Na, der eine Kumpel da.
Der eine Kumpel. Genau, der eine Kumpel, mit dem dann was passiert ist. Das war der Jüdische, ne?
Genau.
Das hat man dann gesehen, genau.
Genau.
Ja. Den Twist fand ich dann gar nicht mal so schlecht und ja, also alles in allem fand ich, war es dann solide, gutes Ende, war auch wieder ein bisschen vorhersehbar und so, aber...
Aber Nick, was würdest du denn sagen, worum geht's denn in dem Film? Was ist denn das für eine Art Film?
Ja, ein Musikfilm, also wie gesagt, vor allem in der ersten halben Stunde großes Musikvideo und... Dann geht halt weiter um dieser Aufbau zwischen dem Produzenten und ihm, wie er sich eben versucht, in dieser Szene hochzumachen, indem er eben diesen einen Typen kennenlernt und dann eben auch auf dieses Festival oder was auch immer das ist, geht und dann eben mit seinem einen Track versucht, den Durchbruch zu schaffen, weil man braucht ja eben in dieser EDM-Szene vor allem diesen einen Track, mit dem man eben bekannt wird.
Aber ich fand ja zum Beispiel gar nicht, dass es ein Musikfilm war. Also klar benutzt er die Musik, um eine Geschichte zu erzählen, aber es ist für mich eigentlich so eine klassische Coming-of-Age-Geschichte. Ein junger Typ, der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen will und dann so 2, 3 Erweckungsmomente hat und zielstrebig irgendwas probiert. Dass es jetzt die Musik war, das fand ich eher so ein bisschen random. Das hätte auch alles andere sein können. Weil am Ende ging es irgendwie darum, dass der sein Ding macht. Und da war halt zufällig DJ.
Ja, aber warum braucht es dann diese komischen Einblendungen? Handlung stoppt, freeze und dann kommen da irgendwie erste Regel, bla bla bla.
Weil es hip ist und cool aussieht.
Also ist das jetzt eine Anleitung zum Geister-DJ der Welt werden? Oder ist es eine Anti-Drogen-Geschichte? Oder ist es eine nehmt alle Drogen, damit ihr kreativer seid Geschichte? Oder was?
Um dann auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Wenn dieses Musikding, also dieses, wenn der da irgendwie an den Turntables steht und dann erklärt, wie ein Song aufgebaut ist oder wie wo der Beat hingeht, dass er irgendwie im Herzen anfängt und in der Bauchregion endet, keine Ahnung. Ich glaube, da kriegt jeder DJ, der es ernsthaft betreibt, Ausschlag, wenn er sich sowas von Zac Efron erklären lassen muss.
Das glaube ich allerdings.
In Amerika ist der Film ja gnadenlos gefloppt. Der hat im ersten Monat 5 Millionen eingespielt. Das ist quasi nichts. Wobei Zac Efron sogar auf Instagram noch ein Bild seiner Großeltern gepostet hat, von wegen, die waren die Ersten in der Schlange, um sich diesen Film anzugucken, aber sie waren leider auch die Einzigen in der Schlange, so ein bisschen gefühlt. aber ich finde halt irgendwie, also ich habe auch kein Problem mit Zac Efron, der hat sich gemacht, Der hat endlich ein bisschen Bartwuchs, hat er bei Disney noch nicht gehabt. Aber ich fand es halt irgendwie so ein bisschen wirklich mit dieser Musik, das war so random, dass er dann auch irgendwie zufällig in einem Club, als er draußen steht und eine Zigarette raucht, seinen Mentor findet, der den auch einfach so
aufnimmt.
Komm, wir gehen mal was trinken, ich nehme dich mal mit und ich zeig dir mal die High Society des DJ-Seins und ich habe hier zufälligerweise ein total fancy Studio in meiner Villa in den Hollywood Hills, komm doch mal vorbei. Hier ist der Schlüssel, ach, hier ist meine Freundin, die kannst du auch noch flachlegen, wenn du willst. Ach nee, so war das, wie, das hast du jetzt gemacht, so war das aber gar nicht gemeint. Fand ich alles so ein bisschen, habe ich schon 100 Mal gesehen, jetzt nicht 100 Mal besser, aber 100 Mal anders. Kann ich so ein Stück weit verstehen, dass der Film, außer uns dreien, glaube ich, sonst keiner gesehen hat.
Nick, hörst du denn so eine Musik eigentlich?
Eher nicht.
Ah, okay. Was bei mir nämlich auch so das Problem war, also ich mag ja EDM und Rummelbums und ich fahre auch auf so eine Festival, so ein Kram. Und was ich ja wirklich, also der Film hat die absolute Obertodsünde begangen, die man in dieser Musikrichtung überhaupt begehen kann. Nämlich,
jetzt
es gibt ja
gespannt.
Es gibt ja diese, bei EDM ist es ja so, das kommt halt dieses Build-up irgendwie, ne, dieses, wo es dann so anfängt zu nerven, wo die Musik dann so so, und dann kommt halt irgendwann der Drop, wo dann quasi die Erlösung ist, der Beat geht los und alle fangen an zu tanzen. Was macht dieser Film? Baut halt quasi diesen Track auf, dann kommt dieser nervige Moment und du im Kino denkst so, jetzt kommt gleich der Drop, jetzt kommt
Und dann ist der Film vorbei.
Nein, und dann labern die über diesen Drop rüber. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Dann wird die Musik halt leiser und Zac Efron redet darüber, wie geil es ist, ein DJ zu sein.
Kannst du das Geräusch nochmal machen?
Nein.
Das fand ich gerade cool. Ah, schade.
So, Nick, We Are Your Friends haben wir abgehakt. Fandst du jetzt auch nicht so prall. Was ist denn, oh, du hast The Visit gesehen.
Das heißt, du warst gestern im Kino.
Nee, es ist schon zwei Wochen her, gesneakt, genau.
Da musst du jetzt, bei The Visit bin ich leider raus, den habe ich verpasst.
Ja, also der ist mein absoluter Favorit. Also ich glaube sogar dieses Jahr ist es der beste Film, den ich bis jetzt gesehen habe. Also der fängt halt so ein bisschen Scary Movie-mäßig an, aber er schafft es dann trotzdem einen dann am Ende noch zu packen. Und das fand ich halt ganz interessant, weil am Anfang war ich da im Kino und hab gelacht, haha, die Oma hat halt irgendwelche komischen Dinger. Und dann kommt eben der Twist. Und auf einmal, also normalerweise kann ich bei Filmen auch ganz gut sehen, was der Twist dann sein wird. Aber bei dem habe ich es halt wirklich nicht. Ich habe halt gelacht über die Oma und den Opa, die halt ein bisschen alt sind, sag ich mal, und da halt ein bisschen rumspinnen. Und dann kommt halt auf einmal raus, dass die das gar nicht sind. Und dann hat es einen auch so richtig gepackt. Und ich fand es halt auch nicht so diesen, also ein richtig guter Psycho-Horror ist es dann noch geworden. Also es hat auch nichts mehr mit Splattern und so, sondern einfach nur Psycho.
Den Spoiler habe ich gerade überhört, Nick.
Ja.
Oh Gott. Das ist ja hier auch so ein M. Night Shyamala Ding Dong Film, der auch Sixth Sense gemacht hat, ne?
Genau. Und danach sehr viele sehr schlechte Filme.
Ja. Oh Gott. Ich erinnere mich. Science mit Mel Gibson, wo die große Lösung ist, die Aliens einfach mit Wasser zu bekämpfen, weil die haben Wasser bei sich nicht.
The Village, das Dorf hat er noch gemacht.
Ja.
Danach.
Und den mit Mark Wahlberg.
Genau, den fand ich, The Happening, den fand ich gar nicht so schlecht.
Wo die Bäume böse sind.
Der hat allerdings auch leider After Earth zu verantworten. Das waren dieses Will Smith und sein Sohn.
Ach, ehrlich?
Das hat M. Night Shyamalan gemacht.
Oh mein Gott.
Also dieses Scientology-Werbeding.
Ja.
Und er hat für mich auch immer noch einer der schlechtesten Filme ever, möchte ich fast sagen.
Na?
Kennt keiner mehr. Sollte eigentlich auch ein Dreiteiler werden. Und zwar dieses Die Legende von Aang. Das war so eine Jugendbuch-Fantasy-Verfilmung. The Last Airbender heißt der im Original. Ist 2011 ins Kino gekommen mit Dev Patel, dem britischen Quoteninder aus Slumdog-Millionär, mit dem ich lustigerweise vor ein paar Wochen noch darüber geredet habe. Und er halt auch meinte, naja, es gibt halt so Filme, die gehen halt schief. Gehört halt dazu, kann man nur abhaken und nach vorne gucken.
Shit
also
happens.
Auf den Krone richten, weitermachen. Das hat auch M. Night Shyamalan gemacht. Aber jetzt mit The Visit ist er vielleicht wieder gut geworden.
Also nix sagt, kann man machen.
Ja, kann man sehr gut machen, finde ich. Also ich fand den echt wirklich gut.
Und im Kino geht's auch bei schreckhaften Menschen, ja?
Ja, also ich würde mich jetzt auch nicht als den ganz großen Helden bezeichnen. Also es ist auf jeden Fall sehr schön. Also ich finde es halt vor allem gut, wenn man dann aus dem Kino rausgeht und dann noch irgendwie hier durch den Tiergarten heim muss oder so und dann eben hinter einem Baum noch so eine Oma sieht oder sowas.
Also bitte,
dass man danach noch so ein bisschen paranoid ist. Das finde ich immer gut, wenn Film einen noch nachdem man aus dem Kino raus ist, bewegt.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist trotzdem, oh Gott.
Ja. Ich habe das mal gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, da habe ich mit einer Kollegin zusammen The Conjuring gesehen, also auch so ganz fieser Horror. Wir sind beide gestorben, gefühlt. Und ich bin nachts wach geworden, hatte auch eine Woche lang das Licht im Wohnzimmer an, bin nachts wach geworden und habe ihr eine SMS geschrieben, da stand einfach nur Buh drin.
Bist du denn verrückt?
Sie hat auch länger nicht mehr mit mir geredet.
Alter. Na, ja.
Also so kann man auch Freunde loswerden.
So, Nick, wenn dir The Visit gefallen hat, wäre möglicherweise auch Crimson Peak was für dich, der in 2 Wochen rauskommt,
oder? Den habe ich heute gesehen und ich darf nichts sagen.
Oh nein, Anna!
Ich musste eine Sperrfrist unterschreiben mit Blut, dass ich bis zum 15.10. nicht drüber rede.
Oh Gott.
Aber ich sitze hier noch und ich werde heute Nacht im Dunkeln schlafen. Um eine kurze Tendenz vorzugeben.
Oh nein. Okay, Nick, dann lass Crimson Peak sein.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Also Tom Hiddleston spielt mit, ja.
Und hier, Charlie Hunnam.
Und Mia Wasikowska und Jessica Chastain. Das sind 4 Gründe, diesen Film zu gucken.
Nick, bist du noch da?
Ja, ich bin noch da. Okay. Ich werde den mir dann auf jeden Fall mal geben.
Aber stand der auf deiner Wunschliste?
Er stand auf der Liste von möglichen Kandidaten. Also nicht die ich unbedingt sehen will, aber die ich mir eventuell ansehe, wenn ich Zeit habe.
Sinister 2, also wenn du Horror und so, da kam ja letzte oder vorletzte Woche, glaube ich, Sinister 2 raus.
Ja.
Hast du den schon gesehen? Oder nee, vorzugucken?
Vorzugucken habe ich ihn schon. Ich bin halt gerade erst nach Berlin gezogen, deswegen ist gerade alles noch ein bisschen schwierig. Aber habe ich auf jeden Fall noch vor.
Sehr gut.
Okay, Nick, dann hören wir uns vielleicht beim nächsten Film Blue Moon wieder.
Jo.
Ich würde mich freuen.
Ich mich auch. Jo. 6. November. Ja. Mach's gut.
Tschüss.
Jo. Ciao.
Ciao. Ach, Sinister 2. Hast du den wirklich gesehen?
Den habe ich gesehen.
Hast du dir eingemacht?
Nein.
Okay.
Ich überlege gerade, der letzte Film, bei dem ich glaube Babadook.
Da hast du dir eingemacht? Babadook. Den habe ich mich immer noch nicht getraut zu gucken.
Babadook. Nee, nein, nein, nicht irgendwie. Ich war heute kurz davor, aber hab's dann doch gelassen.
Was?
Mit dem Einmachen.
Mit dem Einmachen. Ach so. das ist die Filmfritzin Anna Wollner. Mein Name ist Selin Günge und wir hatten ja eigentlich versprochen, dass wir in diesem Film Blue Moon noch den neuen Bond-Song hören werden.
Wollen wir das mal machen?
Lass uns das mal machen.
Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ich habe ihn wirklich noch nicht gehört. Ich mache mir ganz konzentriert Notizen.
Er kommt von Sam Smith und eigentlich ist irgendwo auch noch Disclosure dabei. Der Song heißt Writings on the Wall. Der neue Bond-Song und der neue James-Bond-Film kommt übrigens am 5.11. Ganz neu. Heute rausgekommen, der Bond-Song von Sam Smith. Er heißt Writings on the Wall und der Bond kommt dann am 5.11. in die Kinos. Anna Wollner möchte von der Filmkritikerin kurz zur Musikkritikerin werden.
Ich muss sagen, ich bin sprachlos und habe Schmerzen. Das ist der neue Bond-Song.
Das ist ganz
furchtbar.
Warum genau?
Ich hatte kurz das Gefühl, also nach 5 Sekunden dachte ich kurz, ich muss einschlafen. Dann bin ich aber wach geworden, weil ich dachte, oh Gott, welche Frau singt da? Also es klingt ja wirklich, als hätte man Sam Smith kastriert.
Aber du weißt schon, wer Sam Smith ist und dass der sehr, sehr hoch singt, auch
aber
in anderen
Liedern. Muss er es beim Bond-Song tun? Ich dachte auch kurz irgendwie, also nach 5 Sekunden dachte ich so, ist es NSYNC? Also irgendeine alte Boyband oder sowas, die man irgendwie ausgegraben hat. Und dann klingt das ja wie von so einer romantischen Liebesschnulze. Nicholas Sparks lässt grüßen. Können wir bitte ganz schnell und immer bis zum Bond-Song, immer wenn der aktuelle Bond-Song laufen könnte, einfach Skyfall spielen?
Du möchtest jetzt auch noch Skyfall.
Ich möchte jetzt noch, ich muss meine Ohren. Also das ist ja, also wenn Spectre so wird wie das Lied,
dann Prost Mahlzeit.
Gute Nacht.
Gut.
Ich weigere mich einfach.
Wir haben ja auch jetzt gerade
Sam Smith zuzuhören.
Das können wir ja auch ruhig mal sagen. Wir haben gerade beschlossen, während dieser Song lief, dass wir im nächsten Film Blue Moon, der am 6.11. stattfinden wird, dass wir da einfach nur Bond-Songs spielen, weil nämlich der neue Bond genau einen Tag vorher rauskommt.
Also keine Angst, es wird jetzt keine Bond-Song-Sendung. Ihr könnt trotzdem anrufen und mit uns über Filme reden. Nur zwischendrin spielen wir Bond-Songs.
Genau.
Sonst wäre, genau, vielen Dank. Das wollte ich kurz klarstellen.
0331 70 97 110. Wir sprechen auch heute mit euch noch über Filme und zwar noch 40 Minuten lang. Hallo Andrea.
Hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Hallo, ja. Ich darf hier noch ganz kurz zu Skyfall sagen. Ich habe den witzigerweise gerade vorhin auch 2-3 Mal gehört, weil ich den einfach genial finde, den Song. Und der Neue, der kann da überhaupt nicht mithalten, finde ich auch.
Gerne. Vielen Dank, du bist sehr sympathisch, das schreibe ich mir sofort auf.
Andrea gleich sympathisch.
Das erste Mal anrufen und direkt Punkte sammeln.
So.
Also ich rufe nicht zum ersten Mal, aber...
Na toll.
Scheiße, jetzt habe ich verkackt. Wir haben schon mal gesprochen, ne?
Ja, also am Jahresend Blue Moon.
Ah, stimmt, aber da waren so viele.
Ja.
Stimmt, das war dieser Weihnachts-Blue Moon, ne?
Weil wir alle vollgefressen unterm Baum lagen, außer wir beide, weil wir saßen im Studio. Dieses Jahr ist übrigens der Jahresendblumen am ersten Weihnachtsfeiertag. Meine Mutter hat sich schon bei mir bedankt. Egal.
Ich bin ja immer froh, wenn ich von der Familie weg kann. So, Andrea, was hast du denn gesehen?
Ja, also ich habe Fuck You Goethe 2 gesehen und noch einen Film The Wolf Pack, der hier noch nicht läuft, weil ich im Urlaub in London war.
Du bist in London im Urlaub und gehst ins Kino?
Ja, ich habe gedacht, einmal muss man das auch in London machen und ja, es gibt ja immer diesen London-Pass auch und dann gibt es da auch Gutscheine drin, habe ich gedacht, dann nutze ich das doch mal aus, ja.
Und dann guckst du einen Dokumentarfilm, der bei uns noch nicht im Kino läuft.
Ja, also es war ein kleines Kino mit hauptsächlich Kunstfilmen sozusagen und ja, aber also ich fand das Thema auch sehr interessant. Soll ich erst darüber was erzählen, oder?
Lass uns ganz kurz den machen, weil den kennt halt keiner von uns und hat auch, glaube ich, keinen deutschen Starttermin. Aber damit du nicht umsonst in London im Kino bist.
Genau. Ja, also der spielt in New York und es geht um eine Familie, wo der Vater so merkwürdige Erziehungstendenzen hat, irgendwie so Sektenanhänger ist und einen eigenen Stamm gründen will praktisch und seine Familie komplett abschottet von der Außenwelt und sperrt also seine dann insgesamt 7 Kinder alle in der Wohnung ein, weil er die Welt draußen für zu gefährlich erachtet sozusagen und dass man draußen nicht frei ist, propagiert er sozusagen. Man kann also nur drinnen frei sein, weil man da irgendwie nicht mit anderen interagieren muss und da sich ausleben sozusagen. Und seine Frau sperrt er auch mehr oder weniger ein in der Wohnung und die Kinder beschäftigen sich dann eigentlich nur mit Filme gucken. Also sie wachsen nur auf mit diesen Filmen, spielen die Filme nach, basteln sich aus allen möglichen Sachen Requisiten für die Filme und Anzüge. Und also aus Cornflakes-Packungen und sonst was machen die dann ein Batman-Kostüm und schreiben die ganzen Filmtexte auf, um das dann nachspielen zu können und verteilen da eben die Rollen und also machen das richtig so echt wie möglich nach und davon leben die halt, das ist ihr Lebensinhalt und das fand ich einfach so interessant, zu gucken, was wird dann da draus sozusagen, wenn man so aufwächst. Deshalb bin ich rein in den Film und war dann ein bisschen enttäuscht, weil ich jetzt noch mehr erwartet hätte. Also der eine Junge, der bricht dann halt irgendwann mal aus, rennt dann mit in seiner Maskierung, weiß ich nicht mehr, welche Rolle das war, aber in irgendeiner Maske rennt er dann raus und geht halt ins nächste Geschäft und klar rufen die Leute dann die Polizei und er wird dann verhaftet und kommt dann in die Psychiatrie und kommt dann später zu seiner Familie zurück und dadurch bricht er das dann so ein bisschen auf. Was ich zum Beispiel auch total merkwürdig finde, ist, dass da überhaupt niemand sonst eingreift. Also ich denke, bei uns hätte das Jugendamt wahrscheinlich längst mal die ganze Familie kontrolliert, aber da wird wirklich nur der Junge in die Psychiatrie gesteckt und kommt dann in die Familie zurück. Und das hätte ich zum Beispiel auch mal so als Information gern gehabt, warum da niemand sonst sich drum kümmert oder so dann. Ja, und dadurch, dass er jetzt halt einmal draußen war, beginnen halt die anderen Familienmitglieder dann auch mal rauszugehen und der Vater verliert so seine Autorität und dann kommt da so ein Wechsel eben in die Familie rein und wie die Kinder dann mit der Außenwelt zurechtkommen quasi und da kommt eben auch ein bisschen zu kurz, wie die Außenwelt auf sie reagiert dann. Das hätte ich auch sehr interessant gefunden, aber sich dann eben langsam so ablösen und ja, also es war schon ein guter Film an sich, aber ich fand, er hatte dann so seine Längen im Endeffekt und ich hätte gerne noch ein paar mehr Informationen gehabt, aber es ist sicherlich auch schwer, als ein Dokumentarfilm ist, dann hat man eben nur Material, was die eben selber mitgefilmt haben oder eben die aktuellen Interviews, aber halt natürlich jetzt keine anderen Ausschnitte, wie dann Leute auf sie reagiert haben oder so.
Moment. Irgendwas habe ich gerade nicht mitgeschnitten. Ist das jetzt ein Dokumentarfilm oder nicht?
Es ist ein Dokumentarfilm, genau.
Ah.
Und wir haben Material benutzt, weil die Kinder haben sich auch selber gefilmt, während der Jahre praktisch, wie sie die Filme nachspielen und so weiter. Und werden dann eben auch interviewt.
So.
Ja.
Ah, okay. Ich dachte gerade die ganze Zeit, was für eine geile Story. Was für ein geiler Film. So. Ah, okay.
Dann hast du aber schon am Anfang nicht aufgepasst, denn da fiel schon das Wort Dokumentarfilm.
Entschuldigung, Andrea,
also
das tut mir sehr leid.
Setzen 6, was eine perfekte Überleitung ist zu Fuck You Goethe 2.
Ja. Den hast du auch gesehen.
Ja, also ich war auch wirklich ein Fan von Fuck You Goethe 1. Und ich bin eigentlich auch nur in 2 gegangen, obwohl mir schon Leute gesagt haben, der ist nicht so gut, weil ich eben dachte, naja, so schlecht kann er dann aber hoffentlich auch nicht sein. Und ich fand ihn halt auch total überzogen. Ich fand auch die schauspielerische Leistung dann eigentlich so, dass man sich schon gefragt hat, ist das jetzt schlecht geschauspielert oder ist das einfach nur zu sehr überzogen? Und ich fand im ersten Teil Elias Mbarek auch wahnsinnig sympathisch. Ich hatte vorher keinen Film mit dem gesehen. Und jetzt in dem zweiten Teil, finde ich, kam der auch irgendwie gar nicht mehr sympathisch rüber. Also mir zumindest fehlte dann da irgendwie der Bezug, weil er wirklich so als Kopfbrocken rüberkam, fand ich. Ja, also das fand ich nicht mehr schön. Und ja, ihr habt ja vorhin gesagt, bei Bibi und Tina gelacht. Also ich habe auch nur so an den Stellen gelacht, wo ich irgendwie einen Bezug zu schulischen Dingen erkannt habe. Also ich bin Lehrerin und so bestimmte Sachen, wenn die Direktorin da halt vom Schulprofil spricht, ne, und Inklusionsschule, und das ist ja dann immer so das Schlagwort, das muss man jetzt umsetzen, Inklusion, ne, und wo sie dann mit dem, ich weiß es nicht mehr, 11% oder wie viel Asperger haben wir immerhin, ne,
ja, sind die Explosionsschule. 11% Asperger, 40% Wodka.
Genau, ja, und also sowas, das finde ich einfach so treffend dann, ja, aber das sind eigentlich eben nur so kleine Sachen gewesen oder auch mit der Schülerzeitung, die sich dann auch profilieren soll, da der Klassenfurz oder so, das fand ich auch witzig. Mal gucken, ob wir unsere Schülerzeitung dann auch umbenennen. Und ja, also wie gesagt, so die Dinge fand ich nett und ich habe halt auch ganz viele Schüler, die Fans von Bibi und Tina sind, und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die das fanden mit den Elefanten und den Jungs.
Das ist ja ganz schön böse, weil sie singen ja am Ende, weil wir Fötzchen sind.
Ja.
Aber ich muss jetzt mal ganz doof und ernst gemeint nachfragen, weil meine Schulzeit ist schon ein bisschen länger her und ich kann unterschreiben, ich war nicht so wie die im Film. Ist es tatsächlich teilweise so krass, wie das, natürlich ist es komödiantisch überzogen, aber wie viel Wahrheit steckt in Fuck You Goethe 2?
Also ich finde keine, weil, also ganz ehrlich, ich denke, es ist irgendwie auch ein Motivationsfilm für Lehrer, weil alle da rausgehen und denken, gut, dass ich keine solche Schüler habe, ja, die irgendwelche Medikamente vertauschen oder irgendwas explodieren lassen oder, also nee, also gerade bei Fuck You Goethe 2 fand ich es noch viel abgehobener und also ich glaube nicht, dass das irgendwo so aussieht und ich meine auch so, die, na klar, werden die Probleme dann ja eben recht zügig gelöst und so, ne, aber also ich finde, das hat alles nichts mehr mit der Realität zu tun. Ich fand auch das mit den Tsunami-Weisen fand ich total unpassend, muss ich sagen, das da so reinzubringen in der Form. Ja.
Aber wo ich doch so emotional ein bisschen schlucken musste, war die Szene, wo die irgendwie alle am Strand unten sitzen und sich gegenseitig die SMS an die Eltern vorlesen.
Mhm.
Weil das fand ich dann teilweise schon, ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die so sind,
ja,
wie sie sind. Und da habe ich auch kurz gedacht, ich kann jetzt nicht in Fuck You Goethe 2 heulen. Das geht nicht. Aber da war so ein Moment, wo ich dachte, das fand ich schon wieder gut. Also nicht humoristisch gut, sondern einfach so dieses Versuchen zu erklären, warum Chantal so ist, wie sie ist.
Wobei Elias Mbarek da ganz groß versagt hat in dieser Szene.
Ja, natürlich.
Ganz furchtbar gespielt. Aber also ich weiß nicht, zum Teil erkenne ich da durchaus meine Schulzeit wieder. Natürlich ist das jetzt alles so ein geballter Haufen. Alle sind halt irgendwie so ein bisschen gestört in dieser Klasse. Aber also ich hatte zumindest in meiner Grundschulklasse definitiv so 5 Leute, die halt so waren. Und
ich war ein Streber.
Ja, ich auch. Und das war mein Problem in der Klasse. Ich hatte keine schöne Grundschulzeit. Deswegen, also ich habe da durchaus auch hin und wieder
so gedacht, ja, jetzt lacht man drüber, aber damals fand ich das alles gar nicht so witzig.
Okay, also gut, wenn ich jetzt an eine Studienfahrt denke, die ich mal gehabt hatte, wenn wir dann über Alkoholkonsum sprechen und Krankenhauseinlieferung oder so, da könnte man dann schon sagen, ja, das passiert halt mal. Ja, also insofern.
Natürlich sind nicht alle 15 Schüler in einer Klasse so, es sind dann halt immer nur so.
Ja, aber der eine reicht.
Der eine oder die drei, vier reichen dann natürlich, um halt den Rest der Klasse eben auch anzustecken.
Wen ich ja am besten finde, auch irgendwie so von der Figur her, ist tatsächlich Chantal, also Jella Hase, die ich großartig finde. Und es gibt ja irgendwie auf Facebook und im Netz, auf YouTube etc., der Film hat ja seinen eigenen YouTube-Kanal, da gibt es ja noch losgelöst vom Film so kleine Videos, so das sind mal 30 Sekunden, das sind mal 2 Minuten. Und da gibt es tatsächlich von Chantal das ein oder andere Video, was ich wirklich gigantisch finde. Ich habe gestern eins geguckt, da erklärt sie Filmklassiker und sie erklärt Jurassic World beziehungsweise Jurassic Park und bringt das halt alles total durcheinander, aber das ist so lustig, wo ich halt so denke, die kurzen Comedy-Sachen, die sind wirklich auf dem Punkt. Also das, was dem Film irgendwie so ein bisschen, was der Film an Länge hat und an zu vielen Gags, funktioniert in diesen kurzen Dingern schon wieder.
Ja, stimmt. Und auch das mit den YouTube-Star werden so als Berufsziel, das habe ich halt auch schon erlebt bei Fünftklässlern, dass sie irgendwie als Lebensziel dann angeben, sie wollen YouTube-Star werden oder so. Und das ist, ja, fand ich auch heftig damals. Aber ja, das ist jetzt auch aktuell natürlich.
YouTube-Star oder Hartz IV?
Nein, das ist auch YouTube-Star.
Nee, also ich kenne halt die Antwort, ja, YouTube-Star oder Hartz IV.
Okay.
Als Berufswunsch?
Mhm. Absolut.
Sollte ich mal drüber nachdenken. Vielleicht nicht.
Nein.
Aber ich fürchte, es wird Teil 3 geben.
Ja, bei dem Erfolg.
Bei dem Erfolg ist es ja so eine kleine Gelddruckmaschine geworden. Sie wären eigentlich wären sie doof, wenn sie keinen dritten Teil machen würden. Und da fände ich dann irgendwie von der Entwicklung, fände ich es eigentlich wieder cool, wenn sie wieder zurück an die Schule gehen würden. Und dann tatsächlich, was passiert, wenn die 10b auf einmal Abi machen muss?
Ja. Schlag doch mal vor.
Ich ruf mal an.
Ruf doch mal an, Elias.
Ich habe ja seine Handynummer nicht im Handy, aber ich kann ja mal kurz so tun, als ob.
Genau. Andrea, ich fand es sehr, sehr spannend, das den Film mal in einer Kritik von einer Lehrerin zu haben.
Aber ist es bei euch wirklich dann an der Schule irgendwie so im Lehrerkollegium sowas, so eine Art Kultfilm, also vielleicht auch der erste? Ich habe irgendwo einen Artikel gelesen, was Lehrer aus Fuck You Goethe lernen können.
Ja, also Fuck You Goethe 1 haben natürlich alle gesehen, klar. Fuck You Goethe 2, ich meine, da war jetzt vielleicht jetzt gerade bei unserer Schulanfang jetzt die letzten 2 Wochen und da sind jetzt nicht so viele ins Kino gekommen, glaube ich. Kommt wahrscheinlich dann erst noch so der, aber die Schüler waren schon fast alle drin. Da gehe ich aus.
Ja, die 4 Millionen müssen ja irgendwo herkommen.
Genau, ja.
Andrea, vielen, vielen Dank für deinen Anruf.
Gerne, danke auch.
Dann mach's gut, eine gute Nacht.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Und jetzt haben wir Kirat in der Leitung. Hallo.
Ja, hallo.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, euch auch.
Und so viele Filme, wie du gesehen hast, können wir die nächsten 200 Minuten durchreden.
Das halbe Kinoprogramm rauf und runter geguckt.
So ungefähr.
20 Minuten ab jetzt, bitte.
Ab jetzt.
Wir sind schon mal weg. Nein. Fang noch mal an mit Fuck You Goethe.
Fuck You Goethe 2. Man weiß, man kann sein Gehirn an der Kinokasse abgeben und kann dann großen Spaß bei haben, selbst wenn die Story etwas hanebüchen ist.
Hast du das denn gemacht?
Ja.
Das ist ein Statement.
Genau. Ja.
Finde ich gut.
Ja, fand ich so okay und ja. Man weiß es halt vorher und dann ist gut.
Aber ich fand ja im Vergleich zum ersten war der echt flach.
Fand ich nicht unbedingt. Ich fand, dass sich die Klasse weiterentwickelt hat. Die waren ja im ersten Teil so mit ihrem Niveau und ihren Streichen so Niveau Police Academy. Ganz easy.
Das ist ein schöner Vergleich.
Ja, da waren die noch nicht auf dem Niveau, dass sie durch irgendeine Explosion, überhaupt eine Explosion hätten herbeiführen können, ja. Also die haben sich schon so ein bisschen doch weiterentwickelt, würde ich mal sagen.
Ist ein interessanter Ansatz. Weil sie wären im ersten Teil so blöd gewesen, um den Chemieraum in die Luft zu sprengen.
Ja, also im ersten Teil waren das so harmlose Schülerstreiche aller Police Academy. Und diesmal war das schon eine Stufe anspruchsvoller.
Schon Dangerous Minds.
Genau.
Aber ich fand die Sprüche teilweise auch so flach. Also als Max von der als Danger aus dem Flughafen kommt und irgendwie zur ersten Asiatin, die er sieht, da kommt eine Nutte, oh, die Nutte kann Deutsch.
Ja,
aber wie Kira schon sagt, mein Gehirn abgeben.
Gehirn abgeben und du hast Spaß dabei.
Ja. Ja.
Ja, also du darfst es halt nicht so ernst nehmen.
Nee, hab ich auch nicht. Aber es war trotzdem, war mir teilweise, ich würde noch nicht mal sagen, es war mir too much, es war mir einfach, es war mir zu gewollt.
Was ich total erschreckend fand, war, das ging mir aber beim ersten Teil schon so, dass ja die Kids, dass die ja besser geschauspielert haben als die gestandenen Schauspieler.
Ja, das fand ich auch.
Nicht bei allen. Also,
Katja Riemann.
Die Chantal spielt, die war doch großartig.
Die ist großartig. Die ist ganz fantastisch.
Katja Riemann hatte, glaube ich, auch den Spaß ihres Lebens bei beiden Filmen.
Ja, kann sie ja ruhig haben.
Ja.
Ich glaube, sie hat wirklich am Klebstoff geschnüffelt auch.
Aber die anderen alle?
Es ist, also ich, was ist so ein bisschen, also diese neue Hassfigur, also dieser Hauke Wölki.
Ja.
Der fand ich so, der ging gar nicht. Also der hat mich einfach auch, also mich hat auch diese Figur überhaupt nicht. Und dass der dann, können wir jetzt über das Ende reden? Bei 4 Millionen?
Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Aber das fand ich auch so ein bisschen, das war mir auch too much. Mhm. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Das war mir zu gekünstelt einfach. Also wirklich zu, wir schreiben mal ein Drehbuch und brauchen eine krasse Wendung und deswegen machen wir das jetzt einfach so. Mhm. Hanebüchen oder absurd, keine Ahnung.
Konstruiert.
Danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ich fand es ein bisschen schade, dass Frau Schnabelstedt nicht dabei war.
Ja, das hätte der Sache ein bisschen mehr Pfiff gegeben, glaube ich.
Da wären, glaube ich, auch ein paar mehr Reibungspunkte möglich gewesen, auch also zwischen ihr und Mbarek, weil ich auch Caroline Herfurth einfach sehr mag. Wen ich auch als Figur, das war so ein bisschen wie, habt ihr Abschussfahrt gesehen?
Nein.
Er ist auch nicht schlimm, aber da gab es auch diesen Quoten-Asperger. Seit Big Bang Theory gibt es halt diesen Quoten-Asperger in jedem Film. Mhm. Der hat mich auch total gestört, also nicht aufgrund seiner des Aspergers, sondern einfach das war mir auch zu konstruiert, weil der taucht halt auf einmal auf und alle tun so, also auch so dieser Umgang zwischen Chantal und ihm dann irgendwie, das war mir auch zu konstruiert und Elias Mbarek hat mich halt auch.
Ja, der war schwach in dem Teil, der war im ersten Teil besser.
Die Figur funktioniert einfach nicht mehr so richtig, glaube ich.
Ja.
Also, diese ganze Ausgangssituation, warum findet er jetzt die Diamanten, also er kriegt den Hinweis auf die Diamanten, aber
warum kann er die vor allen Dingen so einfach nehmen, wenn es doch gar nicht seine Beute ist? Warum ist das auf einmal sein Geld? Das ist doch eigentlich von seinem Kumpel. Das
ja, aber der ist doch tot, oder?
Ist der tot?
Ist der nicht gestorben?
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, Inna war tot.
Der,
ja, ja.
Das ist doch, sein Kumpel ist gestorben. Und er hat
das ging mir halt zu schnell.
Und er hat doch, also der ist doch, mit dem er den Bruch gemacht hat, der Typ ist tot. Der ist im Knast ums Leben gekommen.
Wie Nick schon sagte, aber vorhin, Fritz.
Ich weiß auch schon gar nicht mehr warum.
Die Schnitte waren alle viel zu schnell. Der kam
und der hat
hinterher.
Die Beute und dann versteckt er die im Teddy und dann sind sie auf einmal zufälligerweise auf Klassenfahrt in Thailand.
Jetzt verrat doch nicht die ganze Geschichte.
Das waren die ersten 5 Minuten.
Ich habe gerade ein bisschen Sorge, wir haben nur noch eine Viertelstunde und Kira hat auch das komplette Kinoprogramm gesehen.
Okay, ich mache jetzt kurz.
Ja.
Nee, musst du gar nicht. Also wir können schon jetzt die Viertelstunde noch reden. Es sei denn, es ruft noch jemand an.
Okay.
Everest, bitte.
Everest, also mich hat er nicht umgehauen und mich hat da eine ganz andere Sache gestört. Das kam ein bisschen so rüber, als sei dieses Klettern eigentlich eine ganz easy, leichte Sache. Wäre nicht das mit der Luft in der Höhe und so, weil du hast nicht einmal gesehen, dass da so ein Steigbügel oder wie das Ding da heißt, in Felsen gehauen wird oder so. Da war nichts.
Ja,
die gingen entweder gerade Strecken lang oder mussten mal so ein kleines Hügelchen hoch.
Nee, aber das haben die doch schon, also allein in der Szene, in der Josh Brolin irgendwie da auf dieser Leiter hängt und runterrutscht, weil ihm zu kalt ist, weil sie 2 Stunden warten mussten, was ja auch so eine Kritik...
Nee, das war doch nur dieses, ich nenne es jetzt mal diese Hängebrücke.
Diese Kritik am Massentourismus, dass einfach zu voll auf dem Berg ist für die wenigen Wege, die es da hoch gibt. Und als sie ganz oben sind, weswegen die ja auch warten müssen, weil die neuen Seile nicht gespannt sind.
Ja, genau, aber ich fand, es waren nicht wirklich viele so spektakuläre Kletterszenen, wie sie an sich den Berg mal richtig hochklettern an der Wand.
Das fehlt. Aber wenn man ganz drauf gefragt, muss man das? Also ich war noch nie auf Mount Everest.
Ich war auch noch nicht da, aber dann habe ich gedacht, dann sehe ich ja schon mehr, wenn ich in die Kletterhalle gehe und so, wie die Leute da hochklettern an der Wand.
Ja, aber ich glaube bei Mount Everest, ich glaube diese Südroute, die da hochgehen, ist das die Südroute? Ich weiß, aber diese Route, die da hochgehen, ich weiß nicht, ob man da wirklich so eine Steilwand hochklettern muss. Oder
ich weiß es nicht, aber in einem Bergsteigerfilm hat mir das gefehlt.
Aber ich weiß, was du meinst. Das wirkt tatsächlich so, ne, ach na scheiße, hier fehlt jetzt ein Seil. Naja, komm, ihr Bergführer, mach mal Seil und dann können wir hier alle entspannt spazieren gehen.
Genau. Und das wirkte dann wie so ein Hügelchen von 1-2 Meter hoch.
Aber das meinte Kirat ja gerade, dass außer der Kälte und außer diesem Sauerstoffmangel, die eigentlich da sonst keine Probleme haben, in dem Sinne, da eben diesen Berg hochzusteigen.
Nee, aber es gibt doch auch irgendwie, als die das erste Mal, also als die auf dem Weg nach oben sind, was der Film, was ich auch, glaube ich, erst so im Nachhinein gecheckt habe, dass sie ja auch an ein paar Leuten vorbeilaufen, die erfroren sind.
Ja.
Die genau. Halt, da liegen Leichen schon auf dem Weg nach oben. Ja. Und das fand ich auch, auf dem Weg nach unten dann ja auch. Das finde ich halt auch schon makaber. Also, dass du da halt irgendwie hochläufst. Und links und rechts liegen die, die es nicht geschafft haben.
Na, die sind doch vor allen Dingen auch an dieser Gedenkstätte dann beim Basecamp, sind sie ja dann auch da. Und da sind doch überall diese Steine und Hügel und so für die Gefallenen, sag ich jetzt mal, für die halt da umgekommen sind.
Aber ich sag mal, wenn man da hochgeht, dann weiß man ja, dass da vielleicht auch Leichen liegen.
Sollte man von ausgehen.
Weil dann nicht alle geborgen wurden, sind die da jemals verunglückt worden.
Nee, ich glaube, die bleiben teilweise auch da liegen, weil die halt da liegen bleiben wollen, wo sie gestorben sind. Also weil sie so committed, also so sich dem Berg hingeben wollen. Also ich glaube, dieser Rob Hall, der liegt da, glaube ich, auch noch. Also der Anführer, um den es ja eigentlich geht. Also der von Jason Clarke gespielt wird.
Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil sie den ja auch nicht runterkriegen von der Stelle.
Ich glaube, die wissen gar nicht, wo der liegt so richtig. Der ist ja einfach irgendwo...
Ist der dann eigentlich, also ist jetzt vielleicht ein bisschen eklig, aber sind die dann, die Leichen eigentlich konserviert oder verwesen die?
Die verwesen, glaube ich, nicht, weil...
Die Kälte müsste konservieren. Ja,
ne? Die sind, glaube ich, die sind wirklich gefroren.
Gott, wie gruselig. Ja. Stellt euch mal vor.
Bisschen eklig auch, ne?
Ja, also wir, glaube ich, wir steigen nie auf den Everest. Ich glaube, so viel können wir schon mal
sagen. Der Teufel merkt ja schon zu hoch.
Okay. So. Straight Outta Compton?
Straight Outta Compton. Ein Film mit Überlänge und die Überlänge merkt man dem Film ganz massiv an. Ich habe gedacht, oh Gott, wann ist der jetzt endlich zu Ende? Und es ging weiter und weiter und er brachte aber nichts Neues mehr. Also geht halt um Beginn der Gangster-Rap-Szene da in Compton und wie das Ganze so entstanden ist und wie die sich so weiterentwickelt haben und ihre ganze Haltung halt. Und ich denke, man hätte es kürzer auf den Punkt bringen können. Und es ist jetzt ein Film, der mir die Szene nicht wirklich sympathisch macht.
Das stimmt. Das würde ich sofort unterschreiben.
Ja, also ich mag die Musik sowieso nicht und ich sag mal, ich habe schon diverse andere Musikfilme gesehen, aber den fand ich relativ schwach. Also gerade, ich weiß nicht, die scheinen sich mit ihrer eigenen Meinung nicht so wirklich auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, einfach zu lang, da kam da nichts Neues mehr.
Was ich finde, was ich dem Film noch vorwerfen würde, ist, was er halt komplett ausblendet, ist das Frauenbild, was die haben. Weil das ist ja hochgradig grenzwertig. Also auch so mit Frauen schlagen und nur als Objekte, als Sexobjekte betrachten. Das reißt er so ein paar Mal an.
Ja.
Gerade in diesen Partyszenen.
Ja.
Also es gibt diese eine Hotelzimmer-Szene.
Ja, genau.
Wie auch irgendwie
da wird es mal angerissen, aber ansonsten kommen da Frauen nicht weiter vor in dem Filme. Da war nicht so viel mit Frauen drin und da ging es überwiegend um die Männer.
Also ich glaube, das ist auch ein Stück weit einfach der Zeit geschuldet, dass es einfach in deren Weltbild nicht vorkommt. Aber es ist halt vollkommen unkritisch. Also Frauen werden geschlagen und gefickt, das war's.
Ja, genau. Genau, ja. Also wie gesagt, nicht so mein Fall. Weder die Musik noch der Film. So, was ich große Klasse fand, war Am Ende ein Fest.
Den habe ich nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Der ist ja auch erst gestern angelaufen.
Das gilt bei mir nicht, aber ich habe auch, aber dann musst du uns mal kurz erzählen, worum es geht und warum der so toll ist.
Also es ist ein israelischer Film und es geht um das Thema Sterbehilfe. Und zwar, es geht so um ein Seniorenheim, wo diverse leben und dann geht's dem Mann von einer Frau sehr schlecht und die haben da halt einen in dem Trüppchen bei, der ganz gerne bastelt und schon diverse andere Maschinchen gebaut hat. Und der entwickelt dann praktisch eine Maschine, mit dem sich der Patient quasi selbst umbringen kann, weil er nur einmal mit dem Finger auf den Knopf drücken muss. Das heißt, überlassen die ihm selbst die Entscheidung. Und das ist ein Film, der sehr viel, ich sag mal, ein bisschen schwarzhumorig ist und auch sehr viel, sag ich mal, so lustige Szenen einfach hat. So dass dann mal die Maschine nicht so wirklich funktioniert und dann noch was gemacht werden muss und ja.
Aber ich stelle mir das unglaublich traurig auch vor.
Nein, ist er überhaupt nicht. Er ist überhaupt nicht traurig.
Also so Sterbehilfe und sowas ist ja erstmal relativ hart. Ist es so ein Film, wo man Taschentücher braucht?
Nein. Du brauchst kein Taschentuch, du wirst nicht heulen und der Film ist nicht traurig.
Ich werde es ausprobieren.
Ja.
Und wehe.
Okay, am Ende ein Fest. Wir müssen jetzt doch ein bisschen beeilen, Kirat. Königin der Wüste?
Ein langweiliger, langatmiger Film mit einer unsäglichen Nicole Kidman.
Ach, der ist genau. Es, wo sie eigentlich 2 Stunden lang auf dem Pferd rum...
Kamel.
Ja. Kamel,
sie reitet 2 Stunden auf dem Kamel durch die Wüste, trifft unterwegs James Franco und Robert Pattinson. Ach, ja. Die großartigste Szene, das ist für mich wirklich so ein Bild aus diesem Kinojahr allerdings, vollkommen losgelöst, wie sie mitten in der Wüste sitzt, in einer Badewanne. Und in Klamotten badet, in der Wüste. Und
in Eselsmilch.
Hinter ihr stehen 3 Kamele. Großartig.
Ja. Super.
Also das ist wirklich so ein Bild, das hat sich eingebrannt. Der Film lief auf der Berlinale schon, ist von Werner Herzog. Und Nicole Kidman in der Badewanne. Das ist zusammengefasst dieser Film.
Ja.
Und diese Person, um die es da geht, die gab es doch wirklich.
Genau,
ne?
Gertrude Bell ist es, heißt die. Die ist maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass im Nahen Osten die Grenzen so liegen, wie sie jetzt liegen. Die ist, also die geografischen Grenzen, weil die ist damals irgendwie 1911, 12, 13, 14.
Ja, irgendwie in dem Zeitraum, ja.
Um den Dreh ist sie halt auf dem Kamel durch die Wüste geritten und hat...
Hat die Grenzen gezogen.
Hat die Grenzen gezogen.
Lineal oder was?
Genau.
So mehr oder weniger.
Ja, genau. Also da kam wirklich nicht viel rüber in dem Film. Und Nicole Kidman, ich glaube, die hat ein paar viele Botox-Spritzen. Die hat kaum noch Gesichtsmimik, also geht gar nicht.
Ist natürlich aber super für eine Schauspielerin.
Sie hat genauso viele Gesichtsausdrücke wie Robert Pattinson und der hat das von Natur aus.
Glaubst du?
Genau.
Und so. Ein letzter noch, ne?
Und How to Change the World, über die Anfänge von Greenpeace, ein Dokumentarfilm, der aber auch mit sehr viel Witz und Selbstironie gespickt ist. Der hat eigentlich richtig Spaß gemacht und hat einen großartigen 70er-Jahre-Mucke-Soundtrack.
Habe ich auch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Könnt ihr ja noch...
Ich muss ja schon diesen komischen Ärztefilm gucken, Richie Guitar.
Der ist doch gut.
Und den gibt's tatsächlich auf DVD, habe ich eben gesehen. Kostet 6 Euro.
Na, nicht schlecht.
Ja,
Anna, dann weißt du Bescheid. Nächstes Mal.
Ich werde abgefragt nächstes Mal. Aber am Ende ein Fest, das überlege ich tatsächlich.
Ja, der ist wirklich schön, der Film.
Also ein paar Filmtipps von Kirat, ein paar Diskussionen um Straight Outta Compton und um Everest und um Fuck You Goethe sowieso.
Genau.
Kirat, danke dir sehr für deinen Anruf. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Ciao.
Ciao.
So, jetzt ganz, ganz schnell zum Schluss. Wir haben echt bloß noch 4 Minuten Zeit. Hallo Steven.
Hi, grüß dich, ne?
Einen wunderschönen guten Abend.
Du möchtest gerne Straight Outta Compton irgendwie ein bisschen im besseren Licht dastehen lassen, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, na, was heißt im besseren Licht dastehen lassen? Auf jeden Fall waren Eazy-E wird ja zum Beispiel von seinem Sohn selbst gespielt.
Nicht Eazy-E, Ice Cube.
Ice Cube, ja, entschuldige bitte.
Kein Problem.
Und das finde ich zum Beispiel total genial. und auch die Szene mit Tupac. Als Tupac zu sehen war, ging ein Raum durchs Kino. Es war einfach unglaublich, da hat man so ein bisschen schon Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Ansonsten, wenn man sich nicht für die Szene interessiert, dann ist es natürlich kein Film, der wird eigentlich umkrempeln oder zum Hip-Hop-Fan machen oder so. Aber das ist ein Film, den sollte man sich vielleicht auch auf Englisch ansehen und nicht in der deutschen Sprache.
Und was sagst du zu dem Frauenbild, worüber sich Anna und Kirat gerade unterhalten hatten?
Ja, gut, darüber lässt sich, glaube ich, nicht streiten. In solchen Filmen wird ja darauf abgezielt, das so darzustellen, was einfach Vermarktung ist, wie allein schon in Musikvideos ja auch. Also da widerspreche ich keinem. Das ist absolut richtig. Ja, da braucht man nichts erwarten. Das ist Allerdings hat Nicole Kidman auch nichts dafür getan, um die Frauen besser darzustellen. Also, definitiv, das war einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Auch leider nur ich wäre dafür nie ins Kino gegangen, aber er kam bei der Sneak. Und ich bin nach der Hälfte rausgegangen und meine Freunde haben gesagt, ich habe alles richtig gemacht, ja, die sind noch da geblieben. Schrecklich. Ja.
Steven, ich muss ja sowieso mal was fragen. Jetzt steht hier, Steven, 25, Weißen See, hat fast alles gesehen, was im Kino läuft. Warum rufst du denn eigentlich erst um 10 vor 12 hier an, wenn die Sendung sowieso gleich zu Ende ist?
Ja, ich habe es nur durch Zufall im Auto gehört und dann dachte ich, naja, jetzt sind noch 10 Minuten oder so, dann... Vielleicht rufst du doch noch mal kurz an, ja.
Dann kannst du dir jetzt schon mal den 6. November vormerken.
Okay, mach ich, klar.
Da kannst du dann schon um 10 anrufen und dann haben wir 2 Stunden Zeit, über all die Filme zu reden, die im Oktober kommen. Und ich sage jetzt schon, der Oktober wird ein großartiger Kinomonat.
Ja, sehr geil. Ja, sehr gerne, ruf ich gerne nochmal an.
Dann führen wir das einfach am 6. November weiter.
Okay.
Okay.
Alles klar.
Mach's gut, Steven.
Tschüss, viel Spaß
Dank,
im Kino.
Schönen Abend euch.
Ciao.
Danke. Ciao, wir sehen uns.
Entschuldigung, jetzt habe ich ihn weggedrückt, das wollte ich natürlich nicht. Ja, großartiger Kinomonat. Ich erzähle mal kurz auf, ich habe nämlich aufgeschrieben vorhin, ich bin vorbereitet
in
diese Sendung
gegangen. Ich hätte es aus dem Kopf
gemacht. Na dann, pass auf, mach los.
Also ich weiß aus dem Kopf, alles steht Kopf.
1.10.
Der neue Pixar-Film, großartig. Am gleichen Tag Sicario, ein Drogenfilm mit Emily Blunt, Josh Brolin und Benicio del Toro. Dann kommt Der Marsianer mit Matt Damon, alleine auf dem Mars, großartig. Johnny Depp in Black Mass, total langweilig. Dann kommt natürlich am 5.11. der neue Bond, der hoffentlich besser ist als sein Titelsong. Und was kommt denn noch?
Hotel Transylvanien 2.
Ah ja, stimmt. Der
darfst du sagen?
Ich überlege gerade, habe ich heute gesehen, ist besser als der erste Teil.
Okay. Er ist wieder da, kommt am 8.10. Das ist die Buchverfilmung von
da kommt Hitler wieder.
Da kommt Hitler wieder. Pan?
Pan, Hugh Jackman sehe ich erst noch.
Okay. The Walk.
Oh, Joseph Gordon-Levitt zwischen den Türmen des World Trade Center. So
als sie noch standen.
In den 70ern hat er ein Seil gespannt und ist rübergelaufen. Gibt es schon einen wunderbaren Dokumentarfilm drüber, der heißt Man on Fire. Den vorher nochmal gucken. Und Robert Zemeckis, ganz wichtig, denn am 21.10.2015 kommt Marty McFly.
Wuhu! So, das war jetzt der Oktober quasi, schnell mal zusammengefasst, der Kino-Oktober. Der nächste Film, Blue Moon, ist aufgrund von diversen Urlauben, also meinem Urlaub, am 6. November, tragt euch das ein, Freitag, 6. November, nächster Film, Blue Moon. Und jetzt hören wir noch Musik aus Fuck You Goethe 2, nämlich Lunch Money Lewis mit Bills. Eine gute Nacht euch und viel Spaß im Night Flight jetzt. Ciao!
Fritz. Und das hört man.